Also meine Überlegung war tatsächlich, weil ich hole immer ganz kurz aus und dann sage ich immer Hannes Zwetschge heute am Mikrofon mit.
Ben.
Da war ich ganz interessiert bei dir, weil du wurdest mir ja vorgestellt von Betty, von meiner Podcast-Redakteurin hier.
Ja.
Und die hat immer vom Pegelschorsch erzählt.
Das ist richtig, ja.
Und das feiere ich so ab. Also ich habe es dir gerade auch schon beim Reinkommen erzählt. Also das ist ein Wahnsinnswort, Pegelschorsch. Und das muss man so ein bisschen einordnen, weil kann ja verschiedene Bedeutungen haben, ne?
Ja, ist richtig. Aber genau damit arbeitet es ja auch. Also das Ganze kommt von einer Band, also von Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Da bin und war ich Tontechniker, da können wir auch gleich nochmal rein, so, und als wir angefangen haben, diesen ganzen Wahnsinn zu machen.
Die ja auch alle witzige Namen haben quasi.
Ja, genau, richtig.
Per se schon die
genau,
Band.
Richtig. Ja, ja, genau, richtig. Hab ich halt auch, so einen Namen abbekommen und, ja, bin mit der Band, mit den Namen gewachsen und bin jetzt, freiberuflicher Tontechniker und aber im selben Moment auch festangestellt. So. Und ich darf mich glücklich schätzen, dass ich ein sehr großer Teil dieser Band bin und mit dem praktisch alles mache. Also wirklich alles. So das meiste, alles miterlebt. So.
Also da frage ich mich auch immer, gell, vor allem, wenn man es miterlebt hat. Ich bin immer so. Also es ist ja auch ein bisschen das Konzept. Ich glaube, jeder hat da viele Fragen. Oder ich hatte da so viele Fragen. So, ne? Da kam irgendwie so, dann dieser Name ist ja, also ich aus Marketing-Sicht sage Katastrophe. Also so ein Stolperstein, auch immer das Intro und so. Super. Aber es ist so ein Interrupting Pattern auch. Ne? Am Ende des Tages kommst du und denkst du so, hey, was?
Ja, voll. So, und ich finde es saugut, dass das so ist. So, ich habe immer dieser Band vertraut. Mit allem, was sie gemacht haben, das mache ich auch heute noch, weil es einfach so genial ist. Und ich glaube, es ist genial, weil es Spaß macht.
Ich glaube, das ist es. Es geht um Spaß.
Es geht um Spaß.
So. Ich habe mir das letztens gefragt, meine Freundin hat auf so einer Open Stage mit jemandem zusammengespielt und dann habe ich das so beobachtet. Und das ist ein Phänomen. Das ist wirklich ein Phänomen. Vielleicht sagt er dir auch was. Das ist, der ist, glaube ich, so aus der, also der wohnt in Ettringen, an Schwabmündener Ecke, und das ist der Adi Hauke.
Ja, natürlich. Ja, ja, klar.
Schau mal, das ist Wahnsinn. Ja, ja, das ist eine Sensation, weil der Dude ist, würde ich sagen, im Umkreis von wahrscheinlich nur 40 Kilometern. Aber da ist er ein Star. Aber außerhalb nicht.
Ja, voll. Also er spielt super viel, muss man auch sagen.
Ja.
Auch sehr oft.
Ja.
Aber der, was ich so faszinierend beim Adi finde, ist, dass er seinen Stiefelcast einfach durchzieht. Der macht einfach sein Ding.
Genau.
So.
Und das habe ich eben beobachtet. Ich war dann da so gestanden und habe mir so gedacht, also, der Adi hört übrigens den Podcast auf, der hört das.
Ja, okay. Hey, Grüße.
Ja. das ist ganz interessant, weil ich habe das beobachtet bei dieser Open Stage und habe mir gedacht, was macht das jetzt? Ich war ja auch, ihr habt das erste Mal dann gesehen, länger geprobt und so.
Ja, ja.
Und dann habe ich mir überlegt, was ist dieses Erfolgsrezept? Und das ist pure Lebensfreude. Und vor allem, er ist auch sehr authentisch.
Ja.
Und was ich ganz interessant fand, das war das erste Mal, das könnte ich zum Beispiel nicht. Also ich war ja auch lange Zeit als DJ unterwegs. Und was ich da bewundert habe an ihm, also bei mir wäre es immer so gewesen, Backstage, und dann wäre ich rausgegangen und hätte die Show gemacht und dann wäre ich aber auch gegangen. Und der Adi ist da. Der war da.
Ja.
Also es ist alles Party. Weißt du, es ist alles Spaß. Ne? Und das ist ja auch was man bei eurer Band sieht oder bei der Band sieht. Es geht um pure Freude.
Voll. Ich muss aber auch sagen, sowas muss man lernen.
Mhm.
Ich glaube, sowas muss man lernen und ich habe das auch, mir geht es noch gar nicht so lange so, dass ich da auch wirklich, wirklich, ich meine, klar, okay, also da muss man vielleicht auch,
Jetzt
hole ich mal aus. Also, es ist ja immer die Frage, warum macht man das? So, weil ganz ehrlich, also da kann man jetzt auch ganz ehrlich sein, man kann als Tontechniker erfolgreich sein, man kann da Geld verdienen, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass man das aber schafft mit 1000%ig dem, was man gerne macht.
Man muss einen Kompromiss eingehen.
Ja, und wenn es dann so Personen gibt wie mich zum Beispiel, ich mag Kompromisse, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber ganz oft ist es so, also es gibt super viele TontechnikerInnen.
In Anführungsstrichen vielleicht auch, ne? Also es gibt vielleicht auch viele, die sie so.
Ja, naja, also aber jeder fängt ja an in der Richtung. So. Und mittlerweile kann man sich für 2000 Euro ein Mischpult kaufen, kann sich hinstellen und sagen so, hey, ich bin Tontechniker. Und aber genau so läuft es meistens ja auch, dass man einfach sagt so, ich will das jetzt machen, da hänge ich mich jetzt rein. Und dann sucht man sich eine Band und dann wird man groß. So. Oder man wächst zumindest dran, man versucht dran zu wachsen. Mhm. Und jetzt ist aber die Frage, um welches Geld macht man das? Weil, also, so meine ersten Jahre in diesem ganzen Bereich, da kann ich ehrlich sein, 50 Euro für einen Tag, ja.
So. Und in der Veranstaltungstechnik sind die Tage lang.
Genau, richtig. Also so zwischen 10 und 12 Stunden, so in dem Bereich. So, und wenn man da direkt aus der Ausbildung raus ist und dann sich einfach hinstellt, so, ich bin jetzt selbstständig und man hat potenziell 3 Tage in der Woche, an denen man Geld verdienen kann und an diesen 3 Tagen verdient man lediglich 50 Euro, wenn es gut läuft, dann ist das hart. So, das will man, muss man dann schon ganz lange sehr doll wollen und es hat eigentlich erst so nach 6 Jahren oder so hat angefangen, sich das Ganze irgendwie zu rentieren.
Mhm. So. Aber das Problem ist ja auch das, also das ist ja, glaube ich, das Absurde. Viele Leute machen Musik, manche besser, manche schlechter. Und das Problem, also ich verstehe das schon auch, weil die meisten Bands verdienen ja erstmal gar nichts am Anfang. Sondern das sind 50 Euro auch viel.
Genau.
So. Aber warum soll man jetzt auch als Tontechniker, der da am Mischpult sitzt, die Band hat ja immer so die, vielleicht viele wollen ja auch berühmt werden oder machen das aus dem Ding raus, das ist der Antrieb. Aber du machst ja erstmal was auch nicht sofort sichtbar ist, sondern ist ja eher erstmal nicht auf der Bühne auf jeden Fall.
Genau, richtig. Und das ist eben so die Thematik. Also es fühlt sich ganz oft so an, als würde man sich praktisch an die Kunst irgendwie ransetzen. Eigentlich ist es aber schon so, dass der Tontechniker sehr viel Einfluss auf dieses Endprodukt hat, das man da erstellt. Also ich meine, es sind ja nicht nur, also die KünstlerInnen, klar, sind da, die könnten akustisch natürlich Musik machen. Mhm. Natürlich setzt man sich halt mit denen hin und schaut, dass man das, was im Studio irgendwie entstanden ist, das irgendwie adaptieren kann auf die Bühne.
Und das kennt, glaube ich, jeder auch laienhaft, jetzt wo du sagst, geht mir gerade ein Licht auf, weil wie oft war man schon auf einem Konzert und hat sich gedacht, was war das für ein Konzert?
Exakt.
Also ich hab den gesehen, da hat er so ausgesehen, wie ich es kenne, so, aber also gehört habe ich nichts.
Genau richtig. Und das ist gerade die Thematik dahinter. Mhm. So, und da ist auch ganz viel Formung mit dabei, so wie es praktisch Produzenten gibt, so wie es Leute gibt, die dann theoretisch eine Platte mischen oder einen Song mischen. Mhm. So, da ist sehr viel Input drin. Und natürlich stehen diese Leute alle im Hintergrund. Also das ist ja eine Maschine, die eigentlich dahinter läuft. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder, würde ich gern wieder zurückkommen auf die kleinen MusikerInnen, die halt da anfangen und selbst wenn man selber als Tontechniker sich an diesen kleinen Musiker irgendwie ransetzt, natürlich haben die nicht das Geld für einen adäquaten Tagessatz. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. Also macht man es dann, weil man Bock drauf hat. Mhm. Und so macht es die Band ja auch. Und dann wächst man mit denen und dann wird es größer und dann ist auf einmal eine Firma und dann gibt es dann eine adäquate Bezahlung und dann kommt Corona.
Ah, das war der Verlauf. Okay, alles klar. Ja. Also, sagen wir mal, das ging irgendwie 2020, also 2014 los.
Nee, es ging, also bei mir habe ich die ersten Gehversuche in die Richtung, habe ich 2014 gemacht, ja, ist richtig. Als es dann so wirklich losging, dass ich auch, also nicht nur Roy Bianco hatte, sondern auch andere Bands, wie zum Beispiel League aus Nürnberg. So, ich war mit Olli Gottwald auch unterwegs. Mhm. Falls du nicht kennst, so ist der Sänger von Anaibo.
Ja, Olli Gottwald.
Genau, richtig. Und es waren immer Augsburger Bands oder halt so in der Nähe, aber alles unterhalb von Weißwurst-Äquator. Und dann hat sich das so langsam so ein bisschen rumgesprochen gehabt, so hey, da gibt's jemanden, mit dem kann man auch Tour fahren, der ist eigentlich ganz, auch ganz witzig, manchmal emotional ein bisschen schwierig, aber geht schon. Und dann kam eben Corona ums Eck und dann war so, okay, was ist denn jetzt? Naja, genau, richtig. Mhm. Und dann muss man halt auch, also dann habe ich was anderes gemacht, tatsächlich. So.
Kommen wir gleich dazu.
Da können wir sehr, sehr gern dann reinspringen.
Ja, ja, ja. Genau. Was mich total ist, also das ist die Magie von diesem Podcast. Ich höre mir immer Sachen an und dann denke ich mir so, das ist ja richtig interessant. Noch nie in meinem Leben habe ich darüber nachgedacht. Aber der Gag ist ja der, es fängt mal an, als Tontechniker für so eine Band zu arbeiten.
Ja.
So, dann spielen die, meistens geht's los in einem Jutze, Open Stage, Borzen, irgendwas.
So. Ja, genau.
Ist ja eine ganz andere Nummer.
Mhm.
Auch wahrscheinlich jetzt auch noch, ne? Jetzt im Sommer, glaube ich, WWK Arena, ne? Ausverkauft.
Ja, genau, richtig.
Ja, aber ist ja eine andere Nummer. Also jemand in einem Jutze abzumischen mit einer shitty Technik vielleicht am Schluss noch.
Ja, klar.
Und dann in der Borzen.
Ja, ja.
Schwierig. Ja, ja. Ganz anders zur Akustik.
Ja.
Und jetzt ist das ja super variabel. Mhm. So, und jetzt will ich aber ja, dass das auch in der WWK Arena richtig scheppert.
Ja, das ist natürlich, also.
Crazy ist das.
Es ist, ne, ja. Genau, also das ist natürlich eine riesengroße Differenz dazu.
Und dann gibt es ja auch noch Locations wie eine Muffathalle zum Beispiel oder ein, es gibt ja in München Locations, da klingt ja alles scheiße.
Zenit.
Zenit
ist auf jeden Fall, also
Zenit ist das mit diesen Kränen drin.
Genau, richtig.
Hey, Frank Heim, Saltatio Mortis, war auch schon im Podcast mittlerweile ein guter Freund, war eine Headliner auch auf Wacken, hat uns eingeladen ins Zenit.
Ja.
Also Zenit brauchst du einfach auch nicht machen. Kannst du auch was anderes anhören, das kannst du einfach nicht machen.
Ja. Ich war auf zwei Konzerten im Zenit, die klangen gut.
Mhm.
Zwei Stück. Aber das waren auch zwei Bands, die halt einfach sehr noisy Musik gemacht haben.
Ah.
Und da funktioniert es dann tatsächlich.
Dann hat es sogar noch Flap dazu gespielt.
Genau, richtig. Da war das Ambiente hat einfach mega gepasst. Aber sonst, also ich kann mich daran erinnern, ich war das auch schon sehr lange her, aber ist ja auch egal. So, Limp Bizkit, eines der schlechtesten Konzerte, die ich jemals besucht habe. Und das war im Zenit. Also die Performance war auch Quatsch, aber aber
alles scheiße.
Ja, so, also.
Aber wie funktioniert das technisch? Also ich meine, die Veranstaltungstechnik liefert ja, so, zum Beispiel Conny von uns, Kaiser Showtechnik, Gruppe 20 aus Augsburg und so weiter.
Genau.
Aber da muss ja die Band auch schon mitreden und der Tontechniker, oder?
Also vor allem redet der Tontechniker und dann, also wenn wir jetzt mal dieses Konstrukt, wir können es gerne mal ein bisschen umlegen. Also es gibt natürlich sehr viele unterschiedlichen Größen, wie man das in Bandkonstrukten bauen kann. Viele Bandkonstrukte, die speziell jetzt, ich sage jetzt mal in dieser Flughöhe unterwegs sind, wie Roy Bianco, die haben gern mal eine technische Leitung mit dabei. Und die technische Leitung verteilt natürlich Aufgaben unter. Da gibt's dann Head of Audio, nennt man das dann, wenn wir es jetzt nur auf die Tontechnik anschauen wollen. Head of Audio, und Head of Audio macht meistens der FOH-Techniker, weil der theoretisch den meisten Kontakt mit der Band hat, was speziell den Sound angeht. Und das wird halt alles sehr stark unterverteilt. Also natürlich gibt's da viele Querbrücken, so, da heißt dann so, ja, wir brauchen das und das Material, um das so und so einpacken zu können, so und so verstärken zu können. Wir brauchen die und die Mikrofone, die und die Kabel und so weiter und so fort. Oft haben die KünstlerInnen mit der Technik ganz wenig zu tun. So, die kennen, also, ich will da auch gar nicht despektierlich sein oder so, aber es ist auch nicht die Aufgabe des Künstlers, sich mit der Technik auseinanderzusetzen, sondern eigentlich ja mit dem Instrument, sei es jetzt Gesang oder ein Schlagzeug oder E-Gitarre, das sollte so gut wie möglich sein. Das sollte auch nicht die Aufgabe sein, weil ich bin ja als Tontechniker da, um praktisch diese Spannung da auch wegzunehmen.
Mhm.
Man sollte sich da keine Gedanken drüber machen müssen, sondern die KünstlerInnen sollten praktisch ihre Kunst so gut wie es geht an ihrem Instrument erzeugen, und der ganze Rest liegt eigentlich auf den Schultern dann der TechnikerInnen und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir mal, ich beziehe super gerne kleine Bands mit ein, weil diese unterschiedlichen, Ich spreche da immer gerne von Flughöhen, weil es gibt da sehr viel für und wider, warum manche Bands auch gerne klein bleiben wollen und nicht in weitere Flughöhen rauf wollen, weil so, da kann man, ich will sagen, ersticken. Mhm. So. Also das erstickt praktisch die Flamme der Kunst, wenn man so will. Können wir auch gleich nochmal, das ist ein bisschen philosophisch.
Weiß dann, aber weil es dann auch so eine Industrie wird irgendwann.
Genau, richtig.
Man muss also auch Leute zahlen, also das Team wird auf
jeden Fall. Ja, ja,
so voll. Also ja nicht nur immer die böse Plattenfirma, die dann was verlangt, sondern also der ganze Apparat.
Ja, 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 voll.
Firma.
Ja, ja,
das finde ich auch total interessant, weil das sehen immer die Leute. Und es ist eine Firma.
Also genau.
Auch Sagazio Mortis ist eine Firma. Also,
exakt.
Weiß ich nicht, eine GmbH, eine GbR.
Genau.
Ist eine Firma.
Ja.
Da gibt es Personal.
Ja, ja.
Das fand ich auch ganz interessant. Die haben Gehalt. Also, die haben Gehalt als Musiker.
Ja.
Weil man denkt immer so, das ist sowas Eigenes. Ja, nee, wir müssen ja leider auch Steuern zahlen.
Also. Und genau, und da denken ganz viele nicht dran, wenn sie halt anfangen, irgendwie Konzerte zu machen. Mhm. So, also grundsätzlich Kunst zu machen. Ich meine, es fängt eigentlich für mich schon an, wenn wir jetzt zum Beispiel Adi nehmen, so, der ist ja auch eine Firma, wenn man das so sehen möchte.
Eine Einzelfirma, klar.
Genau, er betreibt es halt in einem ganz kleinen Bereich und das findet er gut so und da bleibt er auch. Der will gar nicht irgendwie so, alles klar, hier Social Media Auftritt, CI und so weiter und so fort, sondern der macht halt einfach sein Ding und das zieht er durch und das funktioniert. So. Und
er sagt ja auch für mich jetzt, der hier einen Apparat mit 7 Firmen am Arsch hat, um es auf gut Deutsch zu sagen, bewundernswert auch. Also ist eine fühle ich, wenn ich den sehe, ganz große Freiheit. Irre. Aber natürlich auch Unsicherheit. Aber das so ist halt das Leben.
Also, ne? Genau,
richtig.
Gibt nur da
das. Genau, richtig.
Ja. Kann man sich immer aussuchen.
Ja.
Und ich finde auch, nein, anders, man sollte sich das aussuchen. Ich glaube, das ist, also.
Das Problem ist, das macht niemand bewusst, glaube ich. Also, weißt du, du schlitterst da in so ein Ding rein und das ist ja, ich sehe ja ganz viele Unternehmen auch und dann werden die größer und am Schluss befinden die sich in was denen gar keinen Spaß macht. Dann fangen sie an, Positionen einzukaufen, wo sie ihnen keinen Bock macht. Das stelle ich mir da, das stelle ich mir hier. Dann haben sie wieder das Gefühl, es entgleitet ihnen alles und das ist in der Kunst natürlich noch viel schwieriger. Ne?
Ja, also, da kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, sondern lediglich, also, ich höre sowas, dass Bands passiert. Ich war zum Glück, toi, 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 noch niemals mit dabei, dass sowas passiert ist, dass eine Band einfach sich völlig übernommen hat und einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, wenn man das so sehen möchte, also auch aus rein finanzieller Sicht. Ich kenne es lediglich so, wenn Bands irgendwie praktisch an diesen Punkt kommen und wo es heißt so, alles klar, jetzt muss man wirklich arbeiten und es geht ganz, ganz wenig um Musik, sondern es geht um alles andere, dann zerbrechen die meisten so. Und ich verstehe das, dass man eigentlich nur Kunst erstellen möchte und sich da gar nichts drum kümmern kann, weil es gibt ja diesen großen Mythos, oh, da kommt dann jemand, der entdeckt einen dann. Da kann ich auch nicht aus Erfahrung sprechen. Meine Theorie ist, das gab es nie, es war schon immer, seitdem es die Audiotechnik gibt, war immer jemand da, der halt gearbeitet hat. Und auch wenn da irgendwie, auch wenn da, was nehmen wir denn? Keine Ahnung. Die Beatles wurden auch eher so halb entdeckt. Ich muss aber auch im selben Moment sagen, da will ich gar nicht so tief rein, ehrlich gesagt. Weil das ein ganz schlechtes Beispiel ist, tatsächlich, weil die sehr, sehr erfolgreich waren. So, mir fällt auch kein Äquivalent jetzt gerade ein. So,
dazu. Aber was ich ganz interessant finde, wir haben ja gesagt, dass du auch die Folge von Jo Heilwig gehört hast, Killerpilze.
Ja.
Das finde ich schon einen interessanten Punkt, das habe ich mit Jo auch besprochen in der Folge. Hm. Große Empfehlung für die Folge auch. Da war ja schon, gefühlt, hat der Jo auch bestätigt, da war Abbiegen, da gab es Tokyo Hotel und da gab es Killerpilze.
Ja,
so, ein Ding ist halt abgegangen. Nur Fakt ist, also richtig abgegangen, Killerpilze waren ja auch sehr erfolgreich, aber Tokyo Hotel natürlich nochmal andere Dimensionen. So, ne?
Ja.
Fakt ist ja, und das ist ja immer ein Mythos, also natürlich sagt dann irgendjemand, ich habe die entdeckt, Alex Gernand war auch hier, ehemaliger Bravo-Chefredakteur, der auch viele entdeckt hat.
Ja.
Er hatte halt das Medium am Ende des Tages.
Genau, so. Witzig.
Aber es ist ja nicht so, Das ist ja auch Quatsch. Das ist immer der einfache Weg zum Glück. Keiner steht auf der Straße und dann sagt er, na Mensch, du bist es und ich mach dich jetzt zum Weltstar. Sondern diese Leute haben ein ganz schlechtes Beispiel aus einer ganz anderen Ecke. Aber das weiß man ja, wie viel Tapes Dieter Bohlen verschickt hat.
Ja.
Und das ist es ja. Ja, die Leute sehen genau. Immer nicht, dass du es 100.000 Mal probiert hast.
Ja,
also
exakt.
Sagt mein ja. Geschäftspartner in der Filmproduktion auch immer, Jonas, aber ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe viel Glück gehabt auch. Ja. Dann sagt er so, du hast gar kein Glück gehabt. Du hast 996 Geschäftsideen probiert und 4 haben halt gut funktioniert.
Ja, ja, okay. Das ist es. Ja, okay.
Da gehört auch viel dazu, ja. Und dann gibt es halt Leute, die bringen natürlich sehr viel mit. Also die ganz großen Weltstars, die haben halt viel, ne? Es gibt, die haben Entertainment, also irgendwie haben die was, die kommen, das ist eine Type.
Ja.
So Mensch, da füllt sich der Raum, wenn die Person reinläuft.
Ja.
Dann haben die eine Bombenstimme.
Ja.
Nur, was ich halt auch da bei dieser Open Stage auch gemerkt habe, das braucht man alles gar nicht. Es ist, du musst nicht das volle Paket haben.
Ja.
Du brauchst gewisse, vielleicht braucht man 2 von 3 Sachen. Ne? Also viele Leute haben den Look. Also viele Leute,
ich würde
zum Beispiel sagen, Lady Gaga, gibt es wahrscheinlich viele, die gleich gut singen. Weiß ich nicht, ist auch nicht meine Expertise. Aber da war es halt irgendwie, die Person war Prince, Michael Jackson, da war ja ein Mythos um die Person.
Ja,
irgendwie so.
Ja, voll.
Und dann gibt es andere Leute, die sind super authentisch. Und dann gibt es wieder andere Leute, die verkaufen Spaß. Oder es ist ja, ich glaube, es ist auch eine Zeit, es ist natürlich auch immer, es muss in eine Zeit passen. Also das ist sicher bei Roy Bianco auch, die Zeit war reif. Das war perfekt.
Das ist richtig. Die
haben angeboten, was die Leute, wo und so waren.
Genau, das ist eben gerade der springende Punkt. Und da möchte ich drauf hinaus, das Produkt.
Mhm.
So.
Das Produkt. Das Produkt. Ja.
Das Produkt.
Das Produkt muss passen.
Exakt. Genau.
Und jetzt muss die richtige Person kommen, wie immer im Leben, und die richtige Tür muss aufgehen und ich muss halt an ganz vielen Türen klopfen, irgendwann geht eine auf.
Genau, richtig. Ja, voll. Ja, genau, richtig. Ja,
und so ist es doch mit der Tontechnik genauso. Ich meine, man kann ja auch bei 10 äußerst unerfolgreichen Musikerinnen Tontechnik machen und wenn man braucht ja irgendein Sprungbrett.
Ist richtig.
Und das aber immer die gute Arbeit voraussetzt.
Ja, voll. Ich gehe da, klar, natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden. Man kann der beste Tontechniker sein und kann irgendwie Intervalldifferenzen irgendwie hören. Aber du hängst nur mit MusikerInnen rum, die halt qualitativ vielleicht gute Musik dann irgendwo machen, aber damit kein Geld verdienen. Gibt's auch mehr als genug. So, es ist schon klar, natürlich. So, da halt den Fuß rein zu bekommen, das ist halt natürlich, und dann muss man natürlich auch wieder Glück haben und dann muss man auch bei der Stange bleiben. Das ist auch nochmal so eine Thematik. Und selbst dann, wenn man irgendwo mal bei einer Band war, die so erfolgreich ist, ist es nicht automatisch so, dass man gleich wieder eine weitere Band kriegt, die auf demselben Level und oder 1 oder 2 drunter unterwegs sind. So.
Und die du auch noch gerne machst, mit Leidenschaft machst.
Ja, genau, richtig. Ja, voll, richtig. So, speziell in diesen TontechnikerInnen-Kreisen oder überhaupt in den TechnikerInnen-Kreisen, werden auch gern mal, Jobs vergeben als Vertretung, kann man mal sagen. Ich würde sagen, im Deutsch-Indie- und Pop-Bereich gibt's 3 Hände voll, die das machen. So. Und die sieht man immer wieder. Auf jedem Festival ist es praktisch wie ein Get-Together, wie ein großes Hallo sagen, permanent, weil man sich andauernd über die Füße läuft. Weil es halt einfach ganz wenige gibt, die das halt auch wirklich gut beliefern können. So. Und da auch einen Fuß reinzubekommen, richtig schwierig. Das ist ja nicht nur Glück haben und Bock haben, sondern gleichzeitig dann mit dem Glück und Bock dann nochmal Glück und Bock zu haben, obwohl man die Band gar nicht kennt, mit der man dann irgendwie unterwegs ist, aber man muss dennoch irgendwie mindestens genauso liefern, obwohl es eigentlich gar nicht dein Aufgabenbereich ist.
Ich find's ganz wichtig aus meiner Perspektive, da an einem Punkt zu widersprechen. Ich glaube gar nicht an Glück bei sowas, gar nicht. Mittlerweile. Früher war ich gesagt.
Ja.
Ich habe so viele Leute bei mir am Tisch gesehen, Marketingkunden. Die hatten Geschäftsideen, da hast du gesagt, das kann ich denn mehr erst. Also das kann ich, das braucht kein Mensch.
Ja.
Und die waren mit so einem Nachdruck dran. Mhm. Und du hast was ganz Interessantes gesagt und das beobachte ich gerade immer wieder. Ist so eine Konsequenz. Also man muss dranbleiben.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch, was uns jetzt auch mit KI und so weiter kommt, ne? Auch mit Vibe-Coding, da sehe ich es auch viel.
Ja.
Das bringt ja alles gar nichts, weil die Konsequenz fehlt oder dieses Dranbleiben, das wird nicht mehr gelernt.
Ja.
Und ich habe auch jetzt witzigerweise mit Vibe-Coding 2 iOS-Apps in den Store gebracht. Und ich bin mir aber sicher, dass die meisten Leute das nicht gemacht haben, weil ich habe keine Ahnung gehabt am Anfang. Ich habe 30 Tickets mit Apple hin und her geschrieben. Und wenn du aber natürlich bei 20 aufhörst, dann wird die App nicht reinkommen.
So. Ja.
Und natürlich muss man muss, glaube ich, unglaublich fleißig sein. Man muss unglaublich gut abliefern und man muss halt auch jede Gelegenheit nutzen. Und das ist halt auch ganz oft was ich sehe. Es wird halt oft, fehlt genau das. Und wenn man fleißig ist und wie du auch schon gesagt hast, man kann ja auch alles lernen heute, mehr denn je. Also das ist richtig geil. Wissen ist ja verfügbar.
Genau. Ne? Ja, voll.
Richtig. Also ich glaube, ich finde, dass Glück, weil sich dann vielleicht auch zu viele Leute auf Glück verlassen und Fleiß und Nachdruck und Dranbleiben und Leidenschaft, wenn das alles zusammenkommt, und dann sind es vielleicht auch nur so wenig Leute, 3-4 Hände voll, die nur, die diese Kombination, da ist das Produkt, die das dann haben.
Ja, okay. Ja, da gehe ich mit. Ja, da will ich gar nicht widersprechen. Und dann
spricht sich das ja wahnsinnig rum. Das ist ja wie in der Filmbranche. Das ist genauso übrigens. Wenn du heute an Polizeiruf 110 Set gehst, dann gehst du an München 7 Set und es sind immer die gleichen Leute, immer die gleichen Tonleute.
Ja,
es ist immer eine andere Frau. Dann sagst du, was machst du
da? Ja, genau. Richtig. Ja. Freelancer in Welt.
Ja, so. Voll.
Ja, voll. Ja, voll. Nee, da gehe ich komplett mit. Da will ich gar nicht irgendwie dagegen sprechen. So. Sind wir aber, weil du es gerade schon gesagt hast, sind wir gleich mal bei dieser Qualitätssicherung. Das ist tatsächlich nochmal eine Thematik. Wenn man halt einmal so richtig einen in den Sand gesetzt hat, dann spricht sich das halt auch ganz schnell rum. Und das ist, das ist schwierig tatsächlich.
Wie kann das passieren? Also wie kann man das richtig in den Sand setzen? Was sind das Szenarien?
Vollständige Tonausfälle. Die Mischung ist so wie zum Beispiel in Zenit. Ich meine, das hat ja ganz viel auch mit, also akustisch. Akustik ist ja grundsätzlich erstmal jetzt nicht sehr freundlich der Musik gegenüber, wenn man so will, weil sie so schwer zu berechnen ist. So.
Also laienhaft, weil es durch den Raum fährt halt mit den.
Genau, also genau richtig. Mhm. So. Und Räume und Lautsprecher, die arbeiten gerne auch mal gegeneinander. Und natürlich sollte man jetzt sagen, ja, okay, ich als Techniker sollte das irgendwie austarieren können. Ja, das ist bedingt schon irgendwo machbar, aber da gibt's halt dann irgendwann, sagt dann die Physik halt einfach.
Ich sagen, Physik oder
genau, ist halt vorbei. So, genau, richtig. Die sagt dann halt einfach nein, deswegen klingt Zenit so, wie es Zenit halt klingt, und es wird nie gut klingen, bis man halt an der Akustik, also an der Raumakustik irgendwas ändert. So. Aber da, wenn sowas halt mehrfach hintereinander passiert und solche Szenarien gibt's, dass man als speziell irgendwie, sagen wir mal so in 2000er Größen, so, da passiert es erschreckend oft, weil es erschreckend viele Veranstaltungsorte gibt, die genau in dieser Größenordnung nicht sehr gut klingen, weil die genauso eine Zwischengröße haben, dass die BetreiberInnen entweder wollen sie nicht oder sie können sich keinen akustischen Ausbau leisten. So, zum Beispiel in München in der Muffathalle, die klingt tatsächlich ganz gut. Es könnte viel schlimmer sein, tatsächlich.
Aber also, Zufall oder?
So, nee, da wurde auch akustisch was drin gemacht. Ah, ja. Ich glaube, wenn da nichts gemacht worden wäre, dann würde es mindestens genauso klingen. Also es wäre genauso wie Zenit. So. Naja, auf jeden Fall, wenn sowas mehrfach hintereinander halt auftritt und da kennt jemand, der kennt jemanden und da wird das untereinander getragen, dann heißt halt so, ah ja, der Pegelschorsch, der hängt halt mit der Band ab, aber der kann überhaupt gar nicht mischen. So, und ich würde auch da ganz viel mitgehen, weil mischen können, das ist schwierig zu sagen. So, das ist wie wenn man zu einer Person geht, die sich Malerin schimpft, will ich jetzt sagen. Nee, schimpfen ist auch Quatsch. Und der sagt so, du kannst wahnsinnig gut malen. Ich glaube, da gibt's ganz wenige, die sagen, ja, uns dann aber auch wirklich kennen. Mhm. So, und ich treffe ganz oft Leute, wo ich von meiner Warte aus sage, so, die sind deutlich, deutlich, deutlich besser als ich. So, wie zum Beispiel mein neuer Kollege jetzt bei Roy Bianco, der Timo Strobel, so, hallo. genau richtig, der jetzt dieses und nächstes Jahr die FOH-Position übernimmt. Mhm. So, genau richtig. Der ist auch, also der macht Sachen, das ist der Wahnsinn. Also das kann man sich sehr gut anschauen, hat aber halt, muss man auch sagen, crazy viel mehr Erfahrung als ich. So, der hängt schon sehr lange in dieser Flughöhe ab. Und ich.
Aber ist es auch nicht auch Geschmackssache, ist ja auch noch mit dabei, oder?
Ja, natürlich.
Hm. Es gibt ein gewisses Handwerk, das muss sitzen.
Voll, aber das auch ganz viel, das. Ich würde da gerne ein Gleichnis draufsetzen. Und zwar, wenn man jetzt Stuckarbeit machen möchte, dann kann man wahnsinnig guten Geschmack haben, aber man braucht das Handwerk dafür, damit es dann auch so ausschaut. Mhm. So.
Ja, ja, klar.
Genau. Und so verhält sich das genauso. Mhm. Also nur, weil man weiß, wie was gut klingt und man weiß, okay, ich weiß circa, wie ich da hinkomme, braucht man aber trotzdem das Handwerkszeug, um das auch so umsetzen zu können.
Ja, die Basis quasi.
Ja, genau. Ja. So. Und gar nicht mal die Basis, sondern
ja, das ist die Basis. Also man muss das Handwerk halt einmal verstehen und dann kommt da wahrscheinlich auch noch die Kunst drauf. Ich meine, da ist
ja
auch eine Kunst.
Ja,
drauf,
ja, also oder? das sowieso, genau, richtig. Aber ich möchte eigentlich auf diese Erfahrungs, auf die Erfahrung eigentlich drauf zurück. Wenn man schon in sehr vielen Szenarien sehr viele Sachen ausprobiert hat und sehr viele Sachen auch erfolgreich umsetzen konnte, dann kommt man natürlich viel leichter zu einem Ziel, als wenn halt jemand da dran steht, der halt zum Beispiel das erste Mal in einer Boxarena mischt.
Ja, da kommt ja auch so einfach Unsicherheit mit dazu. Also das ist eigentlich so der Klassiker, wo man sagt, ich habe alles einmal gesehen, das ist mir dann auch wurscht.
Ja, ja.
Ey, aber jetzt, also jetzt ganz, finde es richtig interessant. Hm. Ist dann draußen einfacher?
Ja, deutlich einfacher.
Ah, witzig.
Ja, deutlich,
weil da kann es ja weg, ne?
Da kann es weg, genau.
Da kann, muss also, man ja nur Bums halt dahinter schieben, ne?
Ja, ja, so, also kann man ganz grob sagen, also wir bleiben einfach bei ganz grob, weil
ja, ja, zu detailliert,
also Wort. Das ist Quatsch. So, aber das ist deutlich einfacher, so, und meistens klingt, also das, so meine Erfahrung, Outdoor-Konzerte klingen eigentlich von meiner Warte aus immer besser, weil es halt einfach weg kann, genau.
Wahnsinn, also man denkt dann null dran. Jetzt denke ich ans Olympiastadion, da ist dann wieder anders, weil das sind die Ränge außenrum.
Exakt.
Das, das gibt es ja alles nicht. Da muss man mal dran denken.
So, ja, so, ja, so, ja, genau, richtig. Also, und aber im selben Moment, das aus Interessengründen kann man das natürlich machen, dass man dann darüber nachdenkt. So, aber das sollte ja eigentlich auch nicht die Thematik.
Ich kann nicht in der Disco gehen durch diese DJ-Job. Ich bin nur in der Disco, schau, was haben die da hängen? Ah, ja. Das haben die da, okay, was haben die für Soundsystem? Okay, ja. Haben die noch Plattenspieler? Nee, ja. Der spielt sowieso bloß mit Controller. Hat er Strophe? Es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß.
Ja, ja. Been there, done that.
Ja, so. Genau.
Trick von mir, hör auf.
Ja. Ich gehe einfach nicht mehr hin. So mache ich.
Ja. Nee, noch einfach. Das würde ich jetzt so nett machen, tatsächlich. So, also ich gehe super gerne weg. Mhm. Habe aber aufgehört, mir da Gedanken drüber zu machen. So, das lebt sich einfach leichter.
Ja, natürlich.
So, also,
man muss sich auch nicht aufregen.
Ja, genau. Also genau richtig. Natürlich kann man irgendwie in einen Club reingehen und sich dann denken, oh, warum hängt denn die Tonanlage so da drin?
Ja, ja.
Oder was haben sie denn da gekauft? So, ja, ja, schon klar. Mhm. Aber das ist auch Quatsch.
Macht's Leben besser.
Ja, das ist wirklich, das ist richtig Quatsch.
Aber du hast gesagt, du bist auch fest eingestellt.
Ja, richtig.
Als Tontechniker.
Als Tontechniker.
Hm, wo? Genau,
richtig. Bei Roy Bianco.
Ah ja.
Genau.
Richtig. Also da auch. So.
Ja, genau.
Aber was machst du dann jetzt die nächsten 2 Jahre? Nicht am FOH auf jeden
Fall? Ich bin nicht am FOH, sondern ich bin auf der Bühne. Mhm. So, die Idee war, dass ich wieder ein bisschen näher an die Band ran mag. Mhm. Tatsächlich als FOH-Techniker ist man super krass alleine. So, weil allein die Distanzen zwischen Bühne und FOH Wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Southside oder ein
Harris Play vielleicht auch nochmal erklären. Also FOH ist das gespult, was quasi mit Front genau. of House, mitten in der Menge meist oder ganz ja. unten in der Menge.
Ja, sorry, da gehe ich natürlich immer davon.
Ja, ja, so, ey, deswegen ne? hake ich ein. Dass
genau, ja,
und da sitzt immer genau. jemand und meistens sitzen die so zweit.
Ja, exakt. Und oder deutlich viel mehr, wie zum Beispiel auch so großen Festivals. So,
ist das Licht auch?
Ja, meistens. Also es gibt bei so ganz großen Festivals gibt es gerne auch mal so zwei FOH-Zelte. Mhm. Die stehen dann nicht mittig vor der Bühne, sondern so links und rechts versetzt. Und diese Wege dorthin, die sind wirklich lang. Also auf dem Southside war das letztes oder vorletztes Jahr, ich glaube, ich weiß nicht, ist auch egal. Vom Backstage bis zum FOH-Zelt. 35 Minuten Fußweg.
Weil ja da auch Leute sind.
Ja, nee, man kann schon eine gute Strecke praktisch in diese Backstage-Area ja laufen.
Bei Festivals auch, weil ja, beim Konzert kann ich ja da hingehen, wenn nur keiner da ist, aber beim Festival ist ja
genau, da vorher. Da sind Leute da.
So viele Sachen, über die man Gedanken machen muss.
Ja, genau. Und auch mein Material, also wir fahren ja, also ich habe immer eigene Technik mit dabei.
Aha.
So, also ich habe immer ein eigenes Mischpult mit dabei. Ist auch mittlerweile völlig normal, dass so eine Bandproduktion, dass die eigenes Material mit dabei haben. Hm. So, das heißt, das Material muss da ja auch irgendwie hin. Das heißt, okay, alles klar, da geht der LKW auf und dann kommt mein Zeug raus, noch das Zeug vom Lichttechniker. Dann kriegen wir 4 Leute zur Seite gestellt und dann heißt so, alles klar, jetzt die 4 Kisten müssen jetzt da irgendwie durch. So, und dann wird es da irgendwie durchgefahren. So, gehen vorne weg.
Steht ja da auch immer Material von den nächsten 3-4 Bands.
Ja, ja. Ah. Ja, ja. So, das ist alles,
Und Soundcheck gibt es nicht, oder?
Nee.
Gibt's auch im Festival nicht.
Also meistens der Headliner hat dann irgendwie um 10 Uhr vormittags hat er einen Soundcheck.
Und sowas.
Und dann.
Und aber jetzt, das finde ich auch immer. Da mache ich mir auch Gedanken bei den Konzerten. Da ist ja jetzt eine Verbindung. Da muss ja ein Kabel liegen.
Ja.
Oder ziemlich viele Kabel.
Ja, ja.
Die sind aber gestellt.
Die sind gestellt.
Und da gibt's halt alles, was es so gibt.
Genau.
Und da steckt man halt an und dann kommt das Feuer raus.
Genau.
Aber da muss ich ja auch immer hin und her.
Ja, nee, eben nicht. Und das ist eben gerade
der Springpunkt. Jetzt bist du auf der Bühne.
Und das ist eben gerade der springende Punkt. Also es gibt.
Wie heißt das auf der Bühne da?
Ich bin Tonassistent jetzt.
Mhm. Also gibt's nicht sowas wie FOH, sondern das.
Nö, also es gibt auf der Bühne noch mal einen weiteren Tontechniker. Das ist der Monitortechniker, der macht praktisch den Sound auf der Bühne mit die Ton. Genau,
dann auch so total crazy, wenn man das mal hört mit diesem Klicken am Ohr und so.
Ja,
Wo ich das auch gehört habe, auch mit zählt ja auch ein und so teilweise beim AT oder bei so großen Produktionen.
Ja, ja.
Da frage ich mich auch, wie viel ist da noch Künstler. Das wird mich so nerven. Ey.
Ja, ist richtig, aber auch da muss man sagen, da geht's um Qualitätssicherung.
Ja.
Abgesehen davon, also ich bin ja selber auch Schlagzeuger in der Band, und ich spiele immer mit Metronom, weil das halt einfach.
Aber so Metronom ist ja nochmal, klickt halt so.
Genau.
Aber also da gibt's ja auch so, wenn, also kann man tatsächlich auch in den Socials viel schauen von großen Künstlern.
Ja,
Taylor Swift gibt's so ganz viele Dinge auch, der dann tatsächlich sagt, was jetzt kommt, oder?
Genau.
2-1 und so.
Ja, genau. Denken, ja, voll. Ja, ja, voll. Genau, richtig. Ja, 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 voll, richtig. Aber das ist tatsächlich echt auch speziell, wenn das so große Produktionen sind. Da muss Qualitätssicherung da sein. Also da ist wirklich jedes Konzert das wichtigste Konzert.
Und der Band. Recht, das meine ich jetzt auch mit diesem, wie sich's verändert.
Hm.
Also ich glaube, da, das ist eine Mutmaßung, aber ich glaube, da gibt's auch viele Leute, die dann vielleicht auch mal da sitzen und sagen, ey, jetzt bin ich ein Weltstar, aber eigentlich ist das gar nicht das, worauf ich Bock habe. Jetzt habe ich so einen Scheiß im Ohr, der mir sagt, wann ich was machen muss.
Ja.
Dann muss ich jeden Tag da runterspringen in dieses Ding da bei Taylor Swift, in dieses
Leben. Ja.
Es ist ja alles nur noch ein Schauspiel eigentlich.
Ja. Ja, schon, richtig.
Das wird eine Industrie.
Ja, schon, richtig. Und das ist, da muss ich auch wieder ganz klar sagen, so natürlich gibt's ja, wird das differenziert, aber wenn man jetzt so in diesem Pop-Bereich unterwegs ist, das muss man vorher wissen, auf was man sich da einlässt, sorry. Also,
ja, ja, klar.
Also, klar.
Mainstream halt.
Voll. Genau, Mainstream. Das ist eine Entscheidung, ob man da hin will oder nicht. Aber das ist
da jetzt bezogen auf Roy Bianco richtig interessant.
Da kann
man ja super schlecht sagen.
Da habe ich keinerlei Einblicke auch.
Mhm.
Und tatsächlich, ich spreche mit der Band da nicht drüber.
Mhm.
Ich glaube, ich will das auch gar nicht.
Mhm. Naja, verstehe ich.
Ich will das gar nicht so doll wissen, ehrlich gesagt.
Weil das ist ja erstmal, also jetzt kann man ja sagen, dieser Spaß kommt ja aus einer gewissen Leichtigkeit, die ja immer noch spürbar ist.
Ja, genau.
Aber natürlich sind es jetzt, die Sphären sind jetzt nicht mehr nur Leichtigkeit. Also ja, hey, das ist ja nur noch, ich glaube, das ist auch was, was die Leute schon auch interessant finden. Also ich sehe dann so ganz oft, schaue ich so und dann wird einem immer wieder klar, wie groß das halt auch ist. So, ne?
Ja. Ja.
Crazy.
Ja, voll. Ja, wirklich.
Weißt du, was mich interessieren würde? Hm,
ja.
Ich, zwei Horror-Szenarien in so einem Ding. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn die in so Casting-Shows waren. Jetzt waren die ganz big im TV, die waren vielleicht sogar in den Charts mal auf 1 und dann ist vorbei. So One-Hit-Wonder-Geschichten. Mhm. Also vor allem aus diesen DSDS-Kisten und so.
Ja.
Stelle ich mir unglaublich schwer vor, weil du kannst ja nicht jetzt einfach, also musst du vielleicht, aber du kannst ja nicht jetzt einfach wieder an der Supermarktkasse sitzen zum Beispiel, wenn die Leute dich auch so kennen und so, ne?
Ja.
Aber ich stelle mir das auch bei so einer Flughöhe wie Roy Bianco schwierig vor, weil es ist nicht so, weißt du, es ist so dazwischen, es ist nicht so big, dass man jetzt mit Personenschutz rumlaufen muss.
Ja.
Vielleicht dann aber doch auf dem Festival schon.
Ja.
Aber man sieht die ja auch in Augsburg mal rumlaufen.
Genau.
Aber es ist so ein Mittelding. Man steht krass in der Öffentlichkeit.
Ja.
Genau, super richtig. Vor.
Und ich glaube, ja, also das ist jetzt ein I guess, muss ich sagen. Ich glaube, also auf dem Festival brauchen sie nicht rumrennen, so, weil da kommt man keine 4 Meter weit.
Ja.
So, das wurde schon ein paar Mal probiert, das ist Quatsch.
Das ist halt auch, sie sind ja optisch super schnell zu erkennen auch.
Ja, ne? Ja, natürlich, ja. Logisch. So, und der funktioniert ja dann auch echt immer nur natürlich in dieser fiktiven Rolle, die ja da gespielt wird. Anders ist es ja super schwierig. Und ich mag mir nicht ausmalen, wie hoch diese Fallhöhe ist. Weil ich nicht in der Situation, also ich bin nicht in der Position, um das einschätzen zu können. Was ich wiederum sehr gut nachvollziehen kann, ist, weil, also ich arbeite zum Beispiel hier auch in Augsburg in der Soho Stage, so, das ist ein kleiner Laden, so kann man 100 Leute reindrücken, so, und mache da voll gerne so ganz kleine Konzerte, um mich einfach dort immer wieder zu grounden und zu wissen, so, ich bin nicht jetzt, keine Ahnung, der krasseste Typ und werde nie wieder in so kleinen Clubs arbeiten, sondern denke mir auch so, das ist sehr wahrscheinlich, dass das wieder passieren wird.
Weil sich die Kunst auch so verändert, oder weil sich Musik so verändert.
Alles so. Und es ist natürlich auch überhaupt gar keine Garantie, dass man irgendwie auch so erfolgreich bleibt. Nie. Wenn man nicht immer Vollgas, Vollgas, Vollgas gibt, und da ist aber auch die Frage, will man immer Vollgas, Vollgas, Vollgas geben?
Ist es überhaupt? Kann man, glaube ich, ganz klar mit Nein beantworten. Niemand. Also das Leben ist ja auch, ne? Und weißt du, was ich mir zum Beispiel da auch super schwierig vorstelle? Oh, das wäre auch eine Horrorvorstellung. Weil ich jetzt gerade an den Howard Carpendale denke, weil man den ja auch öfters gesehen hat. Ey, du kannst doch nicht 30 Jahre immer den gleichen Scheiß-Song spielen. Ey, meinst du, dass so eine Nena diesen 99 Luftballon noch gut findet? Also glaube ich nicht. Also das ist doch das muss doch Wahnsinn sein irgendwo.
Aber genau richtig. So, man wird natürlich, da gibt's deutlich ältere Bands, die auch hier in Augsburg spielen. Wie zum Beispiel Sweet. So.
So ein ganz großer ist es gerade plakatiert für Kongresshalle. Da war ich komplett.
Kann ich dir leider nicht.
Mit der Gitarre auf dem Ding. So ein richtiger Star. Und steht immer dran Kongress am Park und ich denke mir so, oh Gott, was ist passiert?
Da kann ich dir gerade nicht helfen, weil ich habe da gerade jetzt jemanden im Kopf. So, aber solche Bands, also genau, bei The Sweet waren wir, die hatten Ballroom Blitz, diesen Hit, diesen einen Hit, der war weltweit bekannt. Den hatten die in den 70ern. So. Also ich glaube Anfang 70er. Kann auch, also prove me wrong, voll gerne. So, ich kann mir Daten ganz schlecht merken. Aber die touren noch immer. Es gibt eine einzige Person, die ist noch original und ich glaube auch nicht mal mehr, dass diese Person noch Bock hat zu spielen. Sondern ich glaube,
das ist einfach ein Job.
Geht nicht anders. Ja.
Ja.
Geht nicht anders. Weil irgendwann wurde entschieden, ich könnte jetzt an die Supermarktkasse.
Geht dann auch nicht.
Oder ich zieh's halt durch und sehe halt, wie es halt immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner
wird. Das muss auch ganz schwierig sein. Ganz elendig auch.
Voll. Ja. Aber das ist sehr wahrscheinlich. Das ist ja wahrscheinlich.
Aber du bist in einer guten Position, weil um ehrlich zu sein, hat man dann immer noch die Möglichkeit auch zu sagen, naja, ich kann ja auch in der Soho-Stage interessante Konzerte machen.
Ja, ja.
Weil es ist ja auch geil, ist ja trotzdem Kurs.
Ja,
ne?
Ja,
voll. Nur wenn du natürlich an der Front auf der Bühne stehst, da hast du nicht unbedingt die Wahl.
Das ist richtig. Da sieht man es ja zum Glück, also ich will jetzt nicht sagen viele, sondern ich würde sagen, einige gehen dann, machen natürlich andere Sachen, so weil sie halt Kontakte geknüpft haben und so weiter und so fort. Da kann man dann irgendwie als Produzent arbeiten oder als Co-Songwriter oder also da geht schon noch was, da ja. Kann man schon noch was machen irgendwo. Da ist aber auch wieder die Thematik, hat man den Biss, da nochmal Gas zu geben oder geht man halt wirklich einfach an die Supermarktkasse?
Ja, und das finde ich tatsächlich auch wichtig, ja. Dass man das auch sichtbar macht, weil das ist eine riesengroße Nummer, auf die man unweigerlich hinläuft. Ja, die Leute stellen sich immer so geil vor. Dann gehst du auf die Bühne, alle rasten aus, dann machst du den Song und dann gibt's Schlagerstrudel und alles. Aber was da auch, und weißt du, was ich auch ganz interessant finde, ich glaube, was die Leute auch oft übersehen, ist kann ein mentaler Druck sein. Also ich habe da am Schluss in Eggenfelden aufgelegt, also im tiefsten Niederbayern.
Ja,
oder
ja,
Big Room. Ja. Ich habe nur Big Room gemacht.
Ja.
Also ich habe Leck aufgelegt, da war Leck noch gar nicht interessant und das war meine Leidenschaft. So, dann kam Elektro um die Ecke, dann habe ich Elektro aufgelegt und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, ich will eigentlich Geld verdienen.
Voll. Ja, ja.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann müssen wir die großen Läden machen. Und wenn da 3.000 bis 5.000 Leute reinpassen, dann kriegst du irgendwie 5 Euro auf die Person, dann ist da Geld verdient.
Ja. Ja, ja.
Und in dem Laden hat es enorm krass funktioniert. Ich habe dann den Donnerstag selber hochgezogen und ich sag dir eins, der hat mich am Schluss gekillt. Die Leute, da gab es einen Schlüsselmoment, da war ich in Amerika beim Skifahren, in Espen, sind wir immer zum Skifahren gefahren, dann haben wir mit Rossing Noel Let's Go Espen, hat das geheißen, so eine Vermarktung gibt, dann haben die uns immer eingeladen. Und dann ruft er mich an, der Disco-Betreiber, und sagt, die verweigern zu tanzen, die denken, wir haben dich rausgeschmissen. Also das war so eine richtige Fanbase.
What?
War richtig geil.
Okay. Ja.
Und jetzt hätte man das voll, hätte man das voll feiern können, aber das war mein Genickbruch.
Ja.
Ich war da gestanden, habe dann auch gemerkt, die Kiste läuft ohne mich nicht. Und das ist ja meine Haupteinnahme.
Ja.
Und ich glaube, das sehen die Leute auch immer oft nicht, was da für ein Mental Load auch
ist.
Nur an jedem Tag, scheißegal, wie schlecht du drauf bist, musst da rausgehen, musst da die Nummer machen, weißt du?
Ja,
ist
voll.
Ja irre. Also
ja,
das ist ein richtiger
voll.
Druck
auch. Ja, ja, voll, richtig. Und da muss ich aber auch sagen, der Druck lastet bei vielen, also natürlich die Band, klar, ohne die läuft es gar nicht. Und dann gibt es aber natürlich auch, und das ist auch ein echtes Thema, bei LichttechnikerInnen und auch TontechnikerInnen. Und da muss ich auch sagen, also da will ich auch gar nicht so großartig, ich meine, die Band hat letztes Jahr Rock am Ring gespielt als Überraschungsakt.
Da geht dann schon ein bisschen die Flatter.
Ja, ist richtig. Also das, also was heißt eine Flatter? So, ich hatte eine richtig saftige Panikattacke hinterhalb vom FOH-Zelt. So, 3 Minuten bevor es losging. Das war wirklich, ich war da emotional gar nicht stabil und überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil du hast 80.000 Leute im Nacken. So,
du stehst
die Hütte ist voll.
Weißt du so?
Die Hütte ist voll und keiner will eigentlich diese Band sehen. Oder sagen wir es mal so, ich will jetzt nicht sagen,
es ist keiner wegen der Band gekommen. Es
waren sehr viele wegen einer anderen Band da, die danach gespielt haben. Und ich meine, klar, natürlich, das war während dem Konzert war super, also muss ich auch ganz klar sagen, das war sehr witzig, aber ich persönlich habe mir so ins Hemd gemacht, so, das war viel zu doll und es hat mich emotional echt richtig doll mitgenommen.
Kann ich 100% nachvollziehen.
Und das ist auch ein Grund, warum ich sehr glücklich bin, jetzt einfach nur Tonassistent auf der Bühne zu sein, weil du halt, und da jetzt kriegen wir so ein bisschen eine Schleife. Ich habe vorhin gemeint, so man ist sehr alleine an diesem Platz. Und es ist auch so, weil wenn diese Festivals, also wenn die Konzerte so groß sind, die FOHs getrennt sind, dann ist ja dein Kompagnon, mit dem man unterwegs ist, der Lichttechniker, der ist in einem anderen Zelt. So, der ist einfach 50 Meter weg von dir. Und du stehst da allein, du kennst keine Socke, bist emotional mega aufgewühlt, kannst gar nicht wirklich gerade denken und sollst aber jetzt musikalisch liefern und jetzt gilt's. So.
Weißt du, was mein allererster Gedanke über sowas immer ist? Aber das ist mein Lebensthema. Was ist, wenn du aufs Klo musst?
Da gibt's tatsächlich hinterhalb vom Zelt gibt's Toiletten.
Ah ja.
Ja, also aber bei den ganz großen.
Eigentlich nicht weg,
bei,
oder?
Und das ist gerade der springende Punkt. So, man muss halt, man muss
dir angucken,
ja, also ist schon passiert, muss ich auch sagen, speziell auf Tour. Und wenn dann das Set 2,5 Stunden lang ist, ja, irgendwann
geht's dann nicht mehr.
Genau, richtig. So, natürlich fängt man dann halt mit so Käse an, so alles klar, man hört irgendwie 2 Stunden, bevor die Show losgeht, hört man auf, irgendwie was zu trinken und geht dann inflationär viel auf die Toilette. Aber das passiert schon, dass man dann während der Show gehen muss und dann muss man halt ganz genau austarieren, wann
kann, bei welchem Song wann, muss ich am wenigsten drehen.
Genau, wann geht's? Wann geht's?
Ja.
Wo habe ich 40 Sekunden Zeit?
Ja.
Ja, aber das ist tatsächlich schon passiert.
Das wäre mein Ding. Das wäre mein Ding. Also die würden auf die Bühne gehen und das wird dann, das wäre mein Ding.
Ja, ja. Nee,
und das also, ist ja völlig wurscht. Also das ist ja nur eine Äußerung von Stress. Also das ist
ja natürlich. Na, ja,
weil
klar,
das halt
natürlich.
Nicht geht.
Ja, ja, voll, witzig.
Und so. Witzigerweise stelle ich mir auch so vor, weil auf der Bühne regelt das ja alles das Adrenalin. Also das, glaube ich, da hast du das gar nicht so.
Weiß ich nicht.
Ja.
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Hm. So, aber kann, ne, schon richtig, also kann aber schon echt sagen.
Auch super geil und auch super gesund, das so zu sehen, oder? Weil also andere Leute würden das als Rückschritt nehmen und du siehst da, ey, und das, da war einfach so ein Druck.
Das ist.
Und ich will trotzdem dabei sein.
Ja, ja.
Ja, aber findest du, dass das ein Rückschritt ist?
Das ist ein Rückschritt, ja. Das kann man schon so sagen. Also ja, zumindest verbuche ich es emotional so. Also.
Ja.
Ja, aber ich finde es auch nicht verkehrt. So.
Ah, interessant.
Ich finde das nicht verkehrt. Wenn man einfach mal sagt so, okay, alles klar.
Ja, aber schau mal, das ist schon, also ich finde,
das war zu schnell, das will ich eigentlich eher sagen, das war zu schnell.
Zu Gas.
Zu viel Gas gegeben und dann einfach völlig überfordert sein mit der ganzen Situation.
Aber super gesund ist zu sehen und dann auch durchzuziehen, weil weißt du, ich meine, Rückschritt ist ja, finde ich ja witzigerweise, hauptsächlich von außen motiviert. Wenn keiner zuschauen,
das war's ja
gar
auch.
Keiner zuschauen würde. Das, nee, ich meine, weißt du, das ist meine Bewertung. Wenn keiner zuschauen würde, dann wäre es komplett wurscht, ob du am FOH sitzt oder Bühnenassistent bist.
Ist es ja auch.
Ja, ja, und das finde ich so interessant
mit dem
Rückschritt, weil also es ist ja richtig gesund und der Gag ist ja so, also es geht ja schon auch ein bisschen ums Dabeisein.
Ja, eh. Also
ich sage dir eins, also genau, mehr Energy kriegst du da oben.
Und voll, und ich bin halt wieder näher an der Band dran.
Ja.
Und halt krieg viel mehr mit, weil da passiert ja auch, also das jetzt mal aus dem Nähkästchen, es passieren speziell bei den letzten Shows, die man dann immer spielt, wenn dann alles sehr locker ist, da passieren auf der Bühne so viele Dinge, so die sehr witzig sind. Also speziell auch innerhalb der Crew passieren dann so kleine Streiche und sowas. Es gibt zum Beispiel ganz am Ende von der Tour, das nennt man den letzten Tag, den nennt man Crew-Tag. Und die Crew spielt dann auch der Band, die gerade auf der Bühne steht, immer wieder Streiche, aber so Streiche, die natürlich im Publikum nicht mit.
Niemand merkt.
Also die kriegt niemand mit.
Da müssen sie umso besser sein.
Ja, voll richtig. Und natürlich dürfen die Streiche jetzt nicht sehr doll sein. Also die müssen natürlich spielen können, so keine Frage. Aber da passieren teilweise so lustige Situationen. Das war eine andere Band, das war jetzt nicht bei Roy Bianco, aber bei einer anderen Band haben wir mal, das ist mittlerweile auch politisch so, also kann man gar nicht mehr machen, aber wir haben dem Schlagzeuger ganz viele Screenshots von einem Porno gemacht und haben die auf das Schlagzeug draufgeklebt. Während einer Umbaupause, also zwischen
wie und dann zwischen, da, wo die Fälle sind, oder wie?
Ja, ja, genau. Also zwischen letzten Song und der Zugabe haben wir da ganz schnell diese Dinger draufgeklebt und das war
der,
also das war sehr witzig. Es war wirklich sehr witzig. Das ist natürlich Situationskomik, aber sowas passiert dann ja ganz gern. So, und die Jokes bei Roy Bianco, das behalte ich einfach für mich.
Ja,
das ist gut. Genau. Das ist, glaube ich, ganz cool, weil da sind wir auch noch, da haben wir auch noch nicht fertig erzählt, muss ich auch sagen. So, da habe ich noch große Ideen.
Mhm. Ja, ja.
Mhm.
Bin schon am Überlegen, ja. Also ich versuche mich da ein bisschen rein zu versetzen, ja, weil das ist trotzdem, ich weiß gar nicht, warum das auch immer so wirkt, dass wir, vielleicht, weil das auch so aus Augsburg motiviert ist. Weil ich bin, dass ich immer wieder so verwundert bin, dass es so big ist. Weißt du, so denke ich so, ey, ist echt groß. So.
Ja.
Und dann siehst du wieder irgendwas, wenn du dich jetzt nicht direkt, du bist kein direkter Fan, sondern also wenn du Social Media machst du halt auf und dann siehst du das, denkst du, was ist da los?
Ja, ne? Ja. Also muss man schon ganz klar sagen, es ist natürlich die erste Band, die so erfolgreich ist, seit Roy Black.
Mhm.
So. kann man schon sagen. Also natürlich gibt es dort andere Personen, die natürlich auch vereinzelt sehr erfolgreich sind, deutschlandweit gesehen, so oder sogar international unterwegs sind, gibt es einige. Aber speziell Popularmusik, ja.
Also musst du ja auch sagen, ist unvergleichbar. Es gibt da nichts Vergleichbares, ne?
Muss man schaffen.
Ganz interessant, weil gestern war oder vorgestern war Mark Forster bei Antenne Bayern.
Mhm.
Also auch könnte ich gar kein Profil zuschreiben, so, ne? Und dann auch schwierig, nur deutsch singend, eigentlich auch immer nur deutsch machen, ist auch schwierig für den Markt dann, zum Vermarkten auch irgendwie.
Ja, ja,
und finde ich ganz, ganz interessant, finde ich ja super sympathisch, den Dude, aber der hat für mich gar keinen Star-Appeal, den würde ich nicht erkennen, wenn irgendwo wäre, so, der ist so ganz normal, so, ne? Songs auch dabei.
Ja, aber das ist ja gerade der Gag bei dem.
Ja, ja.
So, das ist ja dadurch, dass er halt so ein, ich will jetzt nicht, Normalo finde ich richtig, so, weil bald so negativ konnotiert ist, sondern er ist halt sehr durchschnittlich. So, das kann man, glaube ich, sagen. Ich meine, man muss ja nicht irgendwie krass aufregend sein oder so. Das muss man ja niemand, jeder soll sich so fühlen, wie er sich fühlt.
Und aber ja, also wenn man bekannt sein will, muss man ja in irgendeiner Art und Weise, also man wird ja nicht bekannt durch Durchschnitt normalerweise.
Das ist richtig. Da gehe ich
auf jeden Fall. Also das genau, ist tatsächlich ja auch so ein bisschen das Problem. Ne? Die am lautesten schreien oder die irgendwas Unerwartbares machen oder die irgendwas Extremes machen.
Ja, aber speziell bei Mark Forster, natürlich die frühen Werke, die kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie er praktisch in diese Situation gekommen ist, dass er praktisch
zum Beispiel
so, tatsächlich, das würde mich jetzt auch so ein bisschen interessieren. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er halt sehr lange sehr viel Gitarrenmusik gemacht hat oder Klaviermusik und sich irgendwann gedacht hat, so, ey, ich möchte irgendwie was aufnehmen. Und dann saß da halt irgendein Produzent, der halt da ein bisschen mehr reingebaut hat und das halt so irgendwie gewachsen ist. Und natürlich dann durch diese Nahbarkeit und durch diese, man kann schon sagen, gefühlvolle Stimmung, die da sehr leicht verdaulich irgendwie von A nach B transportiert wird.
Das ist es eigentlich. Weißt du, das meine ich, das finde ich aber auch gefährlich, weil dieses leicht verdauliche, glaube ich, ist gerade im Radio-Pop-Bereich sehr austauschbar. Also man braucht immer jemanden.
Ja.
Also ich finde zum Beispiel, was auch ein sehr gutes internationales Beispiel ist, ist Pink.
Ja.
Also bei Pink denke ich mir ja so, diese Songs, die sind alle so austauschbar, aber die sind richtig am Start einfach auch. Ne?
Richtig. Und man muss einfach auch sagen, dass sie richtig krass singen kann.
Hm.
Das ist wirklich beeindruckend. So, die hält eine 3,5-Stunden-Show durch und das ist
Power.
Das muss man auch sagen, das ist Hochleistungssport.
So. Ey, aber jetzt ist es ganz lustig, weil ich glaube, ich könnte mit niemand anderem drüber reden, aber der fällt mir jetzt gerade ein, es passt ja nicht super bei Robianco auch rein. Also wer für mich eine komplette Maschine ist, ist dieser Zarella.
Ja, kann ich gar nicht beurteilen, sage ich dir.
Nee, ich finde nur diese Show crazy, der war da im ZDF, All-Show, ich glaube, 3,5-4 Stunden. Mhm. Singt bei jedem Act mit.
Ach so.
Ja, auch immer denkst du, Giovanni Zarella Show.
Ja, voll richtig. So.
Immer, gibt's doch nicht. Aber wie kann man denn das machen auch? Also, weißt du, das ist ja irre krass und mit einer gefühlten Leichtigkeit.
Ja.
Aber ja, wenn man die Professionalität daneben legt, das kann ja nicht nur leicht sein. Also, der muss ja eine Maschine sein, der muss ja Ehrgeiz haben ohne Ende. Der geht da drauf und so ist. Bin ich wirklich eigentlich, bin es nicht der die Schlagershow im ZDF schaut, gell? Aber der beeindruckt mich. Wie der ballert, wie der Multigenre, egal, Englisch,
voll.
Deutsch, alles scheißegal, egal wer da kommt, der singt da mit, der macht eine Wahnsinnsshow eine Live-Show, muss man auch noch dazu sagen, ne? Die, glaube ich, sogar einen Tag vorher, einen Tag danach dann noch als Ticketshow verkauft wird. Also es ist ja alles nur noch, wo du dir denkst, woher nehmen die Leute die
Energie? Ich glaube, ich sollte die Show mal angucken. Aber wenn ich mir das so anhöre, dann klingt es nach wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit.
Du musst mal suchen, da gibt es eine Folge, die ist aber jetzt schon 1-2 Jahre alt und das war eine, ich glaube, wahrscheinlich war es so ein Valentinstag-Special.
Mhm.
Und da hat er so ein Medley, wo auch Crazy in Love kommt und so.
Ah ja, funny.
Haut es dir komplett das Blech weg. Also das ist eine Show, die wird gleich gänzlich, wenn ich dran denke.
Ja.
Also auch so, es wirkt ganz einfach. Aber gerade wenn man dann aus dem Business ist, sieht man ja auch, was da drin steckt.
Ja, ja.
Da war ich vom Fernsehen wieder, das kann nicht sein. Wo kommt der Dude her auf einmal so? Ne?
Ja, voll, muss aber auch im selben Moment sagen, so Film und Fernsehen, wo du ja ganz tief drin bist, Ich hätte da nur ein paar Berührungspunkte mit, muss da auch sagen, das muss man auch wirklich wollen. So. Also, kann man schon sagen, so, weil das ist ja mit Zeitaufwand und Durchhaltevermögen verbunden, da, also, ganz ehrlich.
Weißt du, was ich da nicht machen könnte? Wir waren mal ganz früh eingeladen, ganz früh, wo ich mich selbstständig gemacht habe, haben wir viel für jemanden gemacht, der bei der ARD war. Und der hat uns dann eingeladen zur Echo-Verleihung. Und das war richtig crazy, weil das war, da war Adele mit Rolling in the Deep gerade am Durchstarten.
Ja, ja.
Und das kann ich jedem auch empfehlen, wenn das mal interessiert, solange es lineares Fernsehen noch gibt. Also beeilt euch.
Ja.
Richtig krass, das auch zu sehen. Also die Leute im Studio und da muss ja alles sitzen. Ja. Und da war dann auch Bruno Mars am Auftreten und dann hatten die so Flammen, so Feuerdinger, so Feuer halt.
Ja.
Und da hat er die halbe Bühne zum Brennen angefangen und du hast nichts davon gesehen. Also das läuft so crazy dann auch. Ne? Zack, die hatten da so eine Spider-Cam, die dann auch über die Wand geflogen ist. Dann hat die Spider-Cam, haben die weggezogen, schnell Steadicam-Operator dahin geschickt. Der hat den, die haben dem noch gesagt, der soll rübergehen.
Ja, ja.
Kam rechts einer mit Feuerlöscher, ist weggekehrt und fertig.
Ja, ja, genau.
Crazy.
Ja, ja.
Du
genau,
sitzt da und schaust dir das dann, ich habe mir die Aufzeichnung dann angeguckt und nachher mir gedacht, das gibt's alles.
Ja, ja, voll.
Das gibt's nicht,
was ja, voll, laufen richtig. Muss, ne? Ja, 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 voll, richtig.
Und das muss man halt auch nochmal sagen, das finde ich auch immer ganz interessant. Und da bist du ja voll mit dabei, weil das ist ja live. Es gibt halt ganz wenig Leute, das vergisst man immer, die live können. Es gibt im deutschen Fernsehen nicht viele Leute, die live können. Muss man auch überlegen, weil manchmal auch so, letztens hat einer zu mir gesagt, das kann doch nicht sein, warum macht denn der Johannes B. Kerner diese Silvestershow da am Hamburger Hafen immer? Das ist doch kein entertaining Dude und so.
Ja, ja.
Da habe ich mir aber auch gedacht, nee, du musst es halt auch können.
Ja.
Also das musst du schon auch, weil das ist ja der gleiche Moment.
Ja.
Also wenn ich jetzt wüsste, ich stehe da in Hamburg auf so einer Bühne, das ist die Silvestershow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Genau, richtig. Du hast Millionen Publikum.
Da musst du Mut haben und Erfahrung.
Genau,
und
richtig.
Und ich glaube, der steht auf und sagt, und weißt du, was mich da auch so nerven würde? Ich wollte auch noch sagen, dieses Dauergeprobe, die können doch, so eine Show wird ja immer komplett geprobt. Das stelle ich so langweilig vor. So eine Wetten-Das-Show, so eine Ding, das komplett zu proben. Diese ganzen 4 Stunden, so eine Giovanni Zarella-Show zu proben.
Ja, ja.
So. Ey, da wird mir so, da kickt so mein ADHS, glaube ich, dass mir so langweilig wird, wenn ich da dran denke.
Ja, ja, ja. Genau. Und deswegen finde ich es auch so faszinierend. So, ich meine, diese Probensituation, ich meine, das passiert ja natürlich genau im selben Umfang. Auch mit Bands so, das da wird jede Sekunde wird da abgecheckt, weil ja auch im Hintergrund immer so eine virtuelle Uhr mitläuft, so da wird die Show drauf einprogrammiert. Also
die läuft ja richtig,
so,
oder?
Sieht man ja genau.
Läuft dann
ja, also das wird schon und also das kann unterbrochen werden, das wird auch gerne mal unterbrochen, aber diese Abläufe, da ist alles geplant. So, da gibt's keinen großen Raum für ich mache jetzt mal was anderes. So dieses Think Different, also es gibt natürlich Bands, die machen das so, es gibt Bands, die verstecken das wahnsinnig gut, dass sie sowas überhaupt haben, wo man einfach sich denkt so, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass bei dieser, also man nennt es Timecode, Timecode Show, also da wird praktisch auf diese Uhr wird das ganze Licht
drauf programmiert. Licht läuft und danach hauptsächlich, oder?
Hauptsächlich Licht und auch teilweise Ton. So
und so Halbplayback-Sachen wahrscheinlich auch, oder?
Dann ja, genau. Also das, also genau richtig. Deswegen macht man es meistens auch, weil man praktisch additiv auf die Instrumente, die ja eh schon auf der Bühne gespielt werden, dann praktisch die nochmal aufgefüllt werden. So, das wird bei manchen mehr, bei manchen weniger gemacht. Genau. Da aus dem Nähkästchen kann ich ganz klar sagen: bei Roy Bianco bräuchte man es nicht. Eigentlich. Können das so. Das ist auch meistens echt nur Geflirre im Hintergrund. So, das ist ganz wenig. Und es wäre ja auch gut, so, weil man jederzeit sagen könnte, so, nö, jetzt machen wir es aus und jetzt ist Rock'n'Roll. So.
Ich fühle mich da auch immer beschissen irgendwie. Also wenn ich im Fernsehen auch was sehe und dann ist das nicht live und dann haben die jetzt schon super schlechtes Playback, dann denken wir immer so, ja, aber wieso schaue ich mir das an?
Ja, also Vollplayback, ja, verstehe ich. Muss man aber auch sagen, das ist halt auch sehr traditionell. So, also Vollplayback war ja sehr lange echt ein Thema im Live-TV. So, wir denken an die ganzen.
Aufwand viel geringer, oder?
Ja, natürlich. Ja. Und man denkt halt auch, also diese ganzen Schlagershows und so, da ist ja gar nichts live.
Ja, ja.
So, also will ich jetzt nicht sagen alle, aber so.
Gibt's ja auch diese, gibt's doch diese lustige, wie heißt der, Borg, oder? Tony Borg, heißt der Tony Borg oder was? Der immer das Mikrofon, da gibt's doch
ja.
so ein Ding, der
ja, ja.
falsch rum hatte.
Genau. Und so, und ja, so. Voll, genau so. Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja, voll. Solche, oder, so, ha. Personen, die gerne ihr Mikrofon halten, wie eine Ministrantenkerze, so. Das ist auch immer,
das sind die besten Mikrofone, die hören alles.
Schön vor dem Bauch irgendwie in Richtung Decke strahlen, so, also aber dann trotzdem vor sich hinschleifen.
Crispy as fuck.
So, ja, also, ja. Wirklich, also ja. Und ja, ja, schon, aber es ist ja nach wie vor, ist es dann noch immer eine Art von Entertainment und das gehört das ja natürlich ja. noch immer zum Produkt. Und ja, ich verstehe das, wenn man Live-Konzerte sich anhört und dann sagt so, oh, da sind Backing-Tracks mit drauf. Und wo ich mir denke so, warum beschwerst du dich? Du hörst doch die Band live. Da spielt ja eine Band live. So, ja, der Bass kommt vom Band. Ja, komm, halt nicht so. Du siehst doch das Produkt. Ist doch geil, macht doch Spaß.
Nö, das stört mich auch gar nicht. Manchmal ist es halt ein bisschen absurd, ne, wenn da dann so ein Instrument um die Ecke kommt, wo du dir so denkst, naja, also ob es jetzt ein Saxophon sein hätte müssen, wenn es kein einziges Blechblasinstrument gibt, weiß ich jetzt nicht. Ne?
Dieter Bohlen spielt auch gerne Synthesizer auf einer E-Gitarre.
Genau, ja. ja, ja. Das meine ich eben. Weißt du, da ist dann auch so. Ja, ja. Aber da bin ich auch überzeugt, ach, da will ich jetzt gar keine Prozentzahl irgendwie gessen, aber wahrscheinlich 80% schneiden es gar nicht.
Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Das ist sehr wahrscheinlich. So. Und ist aber da sind wir ja auch wieder so, es ist ja nicht die Aufgabe vom Publikum, das zu entscheiden.
Na, wieso kriegst du
das? So, genau, richtig. So, das, und, so, und kannst sagen, also, das ist ja eh so. Also, Publikum entscheidet ja super gerne, das war gut oder das war nicht gut. Warum ist ja ganz oft die Frage, warum?
Geschmackssache.
Ja. Genau, so.
Kannst derjenige oder diejenige entscheiden überhaupt?
Genau, richtig. So, diese Entscheidungskraft ist ja
aber auch. Aber weißt du, das ist ja wie Essen. Also, ich finde es ja sehr witzig, wenn ich irgendeinen Laden sehe und dann hat der 5000 5-Sterne-Bewertung. Dann sag ich so, ja, Digga, also, wo ich die kaufen kann, kann ich dir auch sagen. Was ist das für ein Quatsch? Das ist Geschmack.
Ne? Ja, genau, richtig. Ja, ja, voll.
Wie macht ihr das in der, das finde ich noch ganz interessant, wie macht ihr das in der Vorbereitung? Also, wie probt ihr da die Kiste? Also, so eine Tour zum Beispiel, muss ja irgendwie geprobt werden, oder?
Ja, da gibt's mehrere Stadien zu. Also da gibt's einmal eine In-Ear-Probe. Also da wird erstmal abgecheckt, okay, alles klar, wie klingt's auf dem Ohr? Das passiert meistens in einer Art größeren Proberaum. So, da wird dann das Monitormischpult reingestellt und es werden alle Mikrofone aufgebaut und so weiter und so fort. Und dann probt die Band für sich selber. Und dann gibt's meistens eine Showprobe, muss dann eben, also da sind schon die Abläufe, sind schon festgelegt, es ist dann eigentlich auch schon alles programmiert fertig auf den Mischpulten und dann wird da wird eine Bühne aufgebaut und auf die Bühne kommt dann das Bühnenbild noch mit drauf.
Wo macht man das?
In größeren Hallen.
Mhm.
So, also letztes Jahr war es in der Ratiopharm Arena in Ulm. Genau, richtig.
Die mietet man dann an, um da zu proben?
Ja, genau.
Crazy. Weil ich finde es ganz interessant. Ich glaube, die sind mittlerweile verkauft worden, aber in Berlin gab es Blackbox Music.
Ja, ist richtig, ist jetzt mittlerweile Claire.
Ah ja, und
also
das
ist
richtig auch krass, weil das weiß auch fast niemand. Und bei Blackbox war quasi die Magie, ich weiß gar nicht, ob die das erfunden haben, aber es war auf jeden Fall eine Vollsensation. Mhm. Da bist du quasi hin und hast du auf deiner Bühne sogar, also auf der späteren Bühne teilweise sogar geprobt. Also es war einfach, nur die Halle war eine andere.
Ja.
Und die haben das perfekt darauf ausgelegt.
Exakt. Ja,
und dann auch so geile Mythos, wo sie dich abgeholt haben. Und dann gab es da Catering, alles, um die Künstler glücklich zu machen.
Genau.
Und dann haben die ja schon die ganz großen US-Künstler auch teilweise. Und die sind dann da erstmal ein paar Wochen hin. Und dann sind wir mit denen auch auf Tour gefahren.
Ja, ist richtig, genau. Und das passiert heute noch. Also da ist jetzt Captured Live da. Das ist, die verleihen Instrumente und alles, was damit zu tun hat. Die haben die Hallen übernommen mit TDA Claire. Und das kann man nach wie vor anmieten. Und diesen ganzen Service gibt's auch noch. Also hier einmal Werbung. TDA Claire. Aber es ist natürlich.
Und haben die Blackbox
sehr
haben die verkauft oder
ich meine also ich meine ich ne, das ist tatsächlich auch so ein Thema, so, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, So.
Das hat mich total verwundert, weil Beatbox Music waren schon auch die ersten, jetzt wiederum aus Marketing-Sicht. Wir hatten eben Kaiser Showtechnik sehr früh schon als Kunden, so einer meiner ersten Kunden. So.
Ja.
Machen heute noch die ganzen Webseiten und alles. Und das war damals eine Sensation. Auch gesagt, ja, kann das auch mit dem Totenkopf auf dem Logo? Das war richtig lau damals. So.
Ja, ja.
Und schon auch ein Risikogeschäft, aber auch eine geile Idee auch.
Die haben auch ganz schön an der Industrie gerüttelt. So. Also da war ist schon viel los gewesen. Tatsächlich muss man aber auch sagen, das war, als das Ende von Blackbox kam, war ich gerade frisch in der Kantine 2 und habe so die ersten Berührungspunkte mit denen gehabt. Und da habe ich mir sagen lassen, da hat schon echt doll gewackelt. Mhm. Also da hing der Turm schon echt schief.
Ich glaube allgemein Veranstaltungstechnik, Verleih oder auch Touring und so weiter ist ein sehr schwieriges Geschäft.
Ey, voll.
Du brauchst ja immer den neuesten Shit, weißt du? Also ich sehe gerade, also man nennt das ja Dry Hire für die außer der Branche. Ja. Also es gibt ganz viele Dry Hire Anbieter, die bieten dir quasi hauptsächlich die Technik an. Dann gibt es ganz viele Veranstaltungstechnikfirmen, die haben heutzutage meistens nur noch altes Equipment und mieten das halt bei sogenannten Dry-Hires dann zu.
Genau.
Und dann ist ja, finde ich auch immer interessant, was man auch immer nicht so checkt. Gell? Man denkt immer, ja, jetzt ruft man da halt hier Technikbude XY an.
Ja.
Aber jetzt sagt zum Beispiel die Band, sie wollen 40 Moving Heads, die genau die und die haben. Und dann musst du die erstmal haben. Und dann geht es los mit der Disposition, dass du die von verschiedenen Dry-Hires, also es ist eine wahnsinnige Logistik.
Genau, sowas, die richtig. Leute immer und, vergessen, ne? Das, genau, richtig. Und die Logistik grundsätzlich bei solchen Produktionen ist total gugugaga, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich so aufwendig. Und natürlich gibt es große Firmen, die können alles machen.
DRG, Gans und Buttermann.
Genau, richtig.
Also PRG, da kannst du auch anrufen, kannst sagen, ich mache eine Olympiade, ich brauche 30.000 Moving Heads, die organisieren die.
Exakt, genau, richtig. Und dann kommen sie irgendwie aus Frankreich und Tschechien, aus den Außenlagern werden die einfach reingefahren und fertig, danke, ciao.
Von den Weißen mit Trucks,
voll.
Mit
genau, crazy, richtig. Ne? Voll richtig. Und voll. Und da muss ich aber auch sagen, so dieser Rush auf neue Technik, also dieses Gear-Thema, ich kann es verstehen, wenn man immer die neueste Technik haben will. Und ich kann es auch sehr nachvollziehen, weil das gehört natürlich zu diesem Tontechnik-Thema, also oder auch Lichtthema, gehört es einfach dazu, dass man auch eine gewisse Art und Weise auch einfach richtig nerdy ist, weil man einfach Bock hat.
Das ist ein Techniker, also das steckt
genau drin. Ne? Ja, richtig. So, ich kaufe mir jetzt diese, keine Ahnung, tolle blaue Kiste, kostet 4.500 Euro. Und der Unterschied, der da entsteht mit dieser Kiste, den können, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, 80.000 Leute können das hören von 6 Milliarden. So.
Nee, ich finde es total unnötig, um ehrlich zu sein.
Ja,
also, weil ich bin, als wir da angefangen haben, vor 16 Jahren ist Kaiser Kunde geworden oder was.
Voll.
Da waren Moving Heads, dann der Newest Shit, ne? Da war die Zeit der Paarkannen. Das war die letzte große Revolution. Die Paarkanne, die kennt jeder, das sind diese Alu-Scheinwerf-Dinger aus der Disco, wo vorne so eine Folie
drin war
und ein Spinnweben.
Genau.
Und dann wollten, das verstehe ich auch. Also, der Moving Head habe ich verstanden. Finde ich geil.
Ja. Yeah.
Aber alles andere macht doch die Show nicht viel besser so, ne? Und da, aber natürlich ist es auch eine Industrie.
Ja, voll richtig. Man muss aber auch sagen, die Qualität und auch die Qualitätsansprüche, die sind mittlerweile so hoch. Das ist crazy, wenn man da mal drüber nachdenkt.
Aber das macht die Branche doch selber, oder?
Ne, natürlich. So einfach mit jeder, also ich meine, mittlerweile ist es so, wenn man Outdoor sich Konzerte anhört, dann ist das schon wirklich teilweise mit Studio auf, also Studioqualität zu vergleichen. Natürlich gibt's ja auf der Bühne auch so ein, zwei Einschränkungen, so was so Übersprechung von Mikrofon auf Mikrofon angeht.
Also wenn es andere Mikrofone mit.
Genau, wenn die miteinander interferieren. Aber so im Groben, wenn ich jetzt, ich mag jetzt hier kein Name-Dropping betreiben, aber manche Anlagen klingen so verdammt gut, dass es wirklich echt vom Studio nicht so weit weg ist. So. Auch wenn man, keine Ahnung, 60 Meter davon entfernt steht. So. Ist es einfach so gut. Und das hat sich halt ganz krass geändert. Das muss ich ganz klar sagen. Also allein in den letzten 20 Jahren ist da so viel passiert.
Ich habe das Gefühl, bei Audio ist es auch, ist viel passiert.
Ja,
aber
ja,
Licht ist halt erstmal auch Licht, ne? Also klar, LED hat sich auch stark verändert. Die Wände sind halt besser geworden, ja, und so. Aber ich sehe fast kein LED mehr. Also es war,
nee,
war so eine Zeit lang, also hat jeder hinten eine LED-Lutze gebraucht irgendwie.
Genau, richtig. Aber es ist, also LED ist natürlich mega das Ding. So, LED-Technik wird immer viel besser. So, und keine Ahnung, natürlich gibt es da auch Kombinationen. Ich bin da auch nicht so tief drin, aber ich check natürlich, dass es halt auch viel energieeffizienter ist. So.
Ja, klar.
Man kann theoretisch jetzt viel, viel mehr Zeug auf eine Bühne draufstellen als von vor 15 Jahren, 10 Jahren. 10 Jahre eigentlich.
Mach auch nicht dran. Der Strom, ja. Also es geht ja nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern der Strom muss ja auch irgendwo herkommen.
Bei, ja, Ding. Richtig.
Also irgendwo,
genau,
muss ja Strom herkommen.
Ja, genau.
Finde ich ganz interessant, ja, wenn man nämlich auch beim, mich hat interessiert nach dem Saltatio-Mortis-Konzert, wie das Zenit seinen Backstage-Bereich vermarktet bei den Künstlern.
Nein,
das war mit Abstand das Allerschäbigste, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Oh du, das ist tatsächlich gar nicht so schlimm.
Das war schlimmer als die PCI-Kantine, sag ich.
So, ey, das ist, also da gibt's ganz andere Löcher.
Ach du Scheiße.
Da gibt's ganz andere Löcher.
Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn.
Ja, ja.
Und dann hat mich das interessiert, wie, also die, das muss ja ein, also irgendwie, das muss ja irgendwie ein Technical Rider geben, wo das drin steht und so.
Ja.
Fand ich es ganz interessant, weil da habe ich mir dazu auch noch nie Gedanken gemacht. Hm. Stand da einfach auch drin, wie viel Energie halt das Zenit auch hat. Also was die für
Strom anschauen. Genau. Ja, ja, haben. Das brauchst du.
Ja, wichtig.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Klar, natürlich. Weil du kommst da an und willst dann da deine Lampen anstecken. Und speziell im Zenit, passieren ja auch relativ viele sogenannte Vollproduktionen. Also die haben alles selber mit dabei. Also da kommen dann, keine Ahnung, 4 Trucks, genau, richtig. Da sind dann so Traversen. An diesen Traversen sind alle Lampen vorgefertigt. Die sind alle schon angesteckt.
Ah krass, die sind im und Truck fertig.
Genau, richtig. Die werden einfach nur aneinander gesteckt.
Ah geil.
Und dann werden die angeschlagen an so Kettenzügenmotoren. Und dann fahren die ins Dach auf. Und dann gibt's unten einen Stromverteiler. Und dann gibt's natürlich dann irgendeine Person, die sagt so, hallo, ich hätte gern 125 Ampere.
Ja.
So. Und.
Dann sollte die da sein.
Das sollte halt da sein. Wenn nicht, dann muss man halt überlegen. So. Ja, ja, genau, ja, richtig. So. Und das ist natürlich eine Thematik. Und da hilft natürlich LED krass. Das ist halt crazy. Also, aber auch in der Audiotechnik, ich meine, da geht es jetzt gar nicht mal um die Stromleistung, sondern auch da geht es ja viel um Effizienz. Und da hat, also um da jetzt mal irgendwie so einen Haken dahinter zu machen, da hat sich echt crazy viel getan. Ich meine, wir können, das können wir ganz, eins zu eins können wir das ja, wenn man ein MacBook aufmacht, was da mittlerweile an Tonqualität rauskommt, im Vergleich zu vor 10 Jahren oder so, oder eine Boombox, so,
auch das, so ein Sonos-Ding, ja, das gibt's doch nicht. Wie scheppert dieses kleine Ding?
Genau, richtig.
Da frage, also ja, ja, genau, jeder, der meinen Subwoofer selber gebaut hat für den Kofferraum von dem Auto, der sagt so, das gibt's doch nicht.
Ja, genau, genau, richtig. Ja, genau, richtig. So hat man sich früher noch irgendwie toll in den 3er Golf so eine Turbo-Sound,
so eine Magnat-CU
geholt. So ein Magnat-Olme da irgendwie hinten reingespackst, so, und mittlerweile brauchst du das nicht mehr. Ja. Sondern hast du deine kleine JBL irgendwie hinten flacken, es reicht. So.
Muss ich total lachen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass ich einen Leichenwagen habe, das wissen fast alle mittlerweile, ja, aber ich habe mir da ordentlich was reinbauen lassen.
Ah, ja, ja.
Da grüße ich ihn raus an Fischer W, wer den kennt, ist tatsächlich völlig, völlig wild, auch hier im Schwäbischen,
ja,
im Nichts. Also ja, das ist wirklich im Nichts, du fahrst so, ich habe die Adresse eingeben, kannte den nicht, fahre ich dahin,
ja.
Wald, ein Haus.
Ja.
Und dann fahre ich dahin und stehen da nur TechArt, Porsche, Ferraris, Lambos. Das ist ja ein Fiebertraum. Was ist das hier?
Ja.
Und der ist halt mehrfacher, ich weiß gar nicht, Weltmeister im K-Hifi, keine
Ahnung. Ach, krass.
Und dann hat der mir da, also da, wo der Sarg mal war, drunter, da ist alles voll Subwoofer. Und dann hat er so gesagt, ja, da bauen wir jetzt hier irgendwie so eine, ich weiß es gar nicht, wie viel, kenne mich auch nicht aus, aber da hat er so gesagt, da bauen wir halt irgendwie so eine 60 Watt Endstufe ein. Und sage ich zu dem, ey, was 60 Watt Endstufe? Ey,
ja, ja.
Was ist da los? Ich habe gedacht, 5.000, 6.000 Watt, ne?
So. Ja. Klass D.
Ey.
Ja, ja.
Ich sag dir eins, dann habe ich mich da reingesetzt, ein ganz ruhiger. Mhm. Dann, der hat mich angerufen, also war egal, der hat mich angerufen, hat er gesagt, ich brauche nur 2 Wochen. Mhm. Und dann sage ich, wieso? Und sagt er, na, ist das nix. Dann sage ich, wie?
Ja.
Das ist ja ein Oldtimer, er wollte alles quasi nicht, dass man es nicht zieht auch.
Ja,
also,
ja, ja.
Das ist nix. Kann ich mal nur 2 Wochen lassen? Und sage ich, ja, klar, wie lange durch und so.
Ja, ja.
Und dann ruft er mich an und sagt, kommst du mal vorbei? Dann sage ich, ja, ja, muss ich mal Probe hören. Dann hocken wir uns da rein, das Ding an, kurze Hose angehabt, ey, das war abartig.
Die hat durchgeschüttelt,
diese kurze Hose, und dann sage ich so, hey, brutal, was hast du da reinbaut? Dann hat er gesagt, das Subwoofer war nur aus.
Das ist nur krank.
Und es ist so, weißt du, was ich da jetzt auch
habe? Ja, ja.
So, crazy.
Ja, sag ja. So, Neodym-Magnete, Klasse D-Endstufen, da kann man sehr viel Präzision nochmal rausholen. Ja, ja. Und speziell in solchen
Fällen. Wie viel Watt redet man da bei so einem fetten Konzert?
Boah.
Oder überhaupt über Watt, oder?
Eigentlich, also, nein, anders. Dafür bin ich nicht qualifiziert genug, um da eine valide Aussage zu treffen. Also das sind natürlich mehrere tausend Watt Leistung. Allerdings wäre das ja der Spitzenwert, den man da irgendwie rausjagen kann, ist man weit weg immer von. Ein sehr geübter Systemtechniker, also so nennt man das, wenn man so Anlagen aufbaut und einstellt. Ein sehr geübter Systemtechniker, der weiß sowas natürlich, der kann es auch sauber berechnen und so weiter.
Und dann ist es wahrscheinlich auch so, also ich meine, so ein Zenit wird wahrscheinlich 10-mal im Jahr von der gleichen Firma beliefert, die wissen genau, was sie da...
Eigentlich, so wie ich weiß, immer. Das ist eine, ich meine, es ist noch die Firma Rain Edge aus Landsberg, am Lech. Ich meine, dass die da Haustechnik machen. Also, die sind der Go-To-Verleiher. Ja. Und also, da ruft dann Zenit an, beziehungsweise eigentlich läuft es dann über die VeranstalterInnen, die sagen dann so, hey, wir brauchen eine Anlage, ihr kennt den Laden, viel Spaß, wir haben keine Ahnung.
Je weniger Stress wir haben, desto besser.
Exakt, genau, richtig. Und solange man da keine Aussage trifft, dann kann man sich ja auch so die Verantwortung so ein bisschen weggeben. Und dann im Nachgang sagen so, jetzt ist es zu wenig. Genau.
An, oder?
Ja, genau.
Ist da immer noch Grandma der Way to go, oder?
Also bei Tonpulten nicht. So eine Grandma ist ein Lichtpult, ja. So von der Firma MA Lightning, ja. Sagen wir, weil es das bekannteste ist, ein Yamaha-Mischpult, komme ich denn da an? Da sind man ja auch, also da sind die ganzen Einstellungen drauf aus den Proben, und dann übergebe ich das an meine Signale an den Systemtechniker, und dann drückt er das auf die Anlage und dann wird's sehr laut, so, um es einfach zu sagen. Mhm. Ja, genau. Ja.
Was hast du gelernt?
Ich habe Veranstaltungstechniker gelernt.
Ach schon. Mhm. Das genau. Hat sich geklungen, so ich habe jetzt mal Lust, ein bisschen Tontechnik zu machen. Nee, aber
ich habe Veranstaltungstechniker gelernt, auch in der kleinen Butze hier in der Nähe. Namen verschweigen wir mal in dem Moment. Genau, richtig. Also das habe ich gelernt, muss aber auch sagen, ich habe mehrere Ausbildungen in meinem Leben gemacht. Weil ich, bis ich 25 war, gar nicht wusste, was will ich denn eigentlich machen. So, und dann sind es 3 Ausbildungen geworden, und dann aber ganz zum Schluss war dann so, ich will wirklich das machen, was ich richtig geil finde. Und da war halt so diese Ausbildung zum Veranstaltungstechniker, war dann halt einfach so, ja, okay, jetzt muss ich halt diese Ausbildung machen, damit ich Tontechniker werden kann. Das war halt so das Ziel irgendwo. Genau, richtig. Ja, und sag's, wie es ist. Ich empfehle niemanden die Ausbildung zum Fahrradmonteur. Das ist leider Gottes brotlose Kunst.
Hast du gemacht, Fahrradmonteur?
Ja. So.
Das ist ja geil.
Ja, ja. Das ist, das funktioniert nur, wenn man richtig Bock hat, nochmal einen Fahrradladen aufzumachen. Ne? In einer Stadt, die die größte Fahrradlädendichte Deutschlands hat. Also, es ist ja so inflationär mittlerweile. Mhm. So, also, keine Ahnung, ich respektiere die alle, so, aber es ist nicht meine Welt, tatsächlich. Nee,
also,
so.
Ich habe kein Fahrrad.
Tja.
Können die Leute immer nicht glauben.
Ja.
Aber wieso, du hast kein Fahrrad?
Ja,
ist doch kein Verbrechen, kein Fahrrad zu haben.
Aber wohnst du in Augsburg?
Ja.
Ja, okay, gut, weil, also, ich mache entweder alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Nee,
so, oder sehr viel, sagen wir es mal so. Ja.
Ich habe eine Harley. Das zählt ja auch ein bisschen.
Glückwunsch. Das ja, das ist tatsächlich so, ja, 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 wenn man so möchte, so ein Fahrrad ab 60.
Frisur habe ich von der
scharfe Zunge, so das oder ein E-Bike.
Ja, nee, dann lieber das.
Darf ich gar nicht so laut sagen, ich habe auch ein E-Bike bei mir im Keller stehen, so ist nicht. Also, aber, ja, ja, Fahrzeuge kann man, also ist wirklich, ich kann verstehen, dass man da viel Geld verdienen kann, wenn man richtig Bock drauf hat, aber keine Ahnung. Für mich war es dann doch die Kunst irgendwo. Mhm. Und ich check das auch, wenn jemand sagt so, boah, ey, nee, ich bleib hier lieber bei meinen Leisten und
ich glaube, das größte Gut, das man haben kann, ist, was zu finden, wo man eine Leidenschaft drin hat. Und ich merke schon immer wieder, man kann einfach nicht die Köpfe der anderen verstehen. Das finde ich, also es ist ein Widerspruch, aber das merke ich täglich. Mhm. Das haben wir hier auch im Team gerade ganz sichtbar. Haben wir gestern auch darüber gesprochen im Teammeeting. Ja. Man versteht nicht, wie die anderen Leute denken. Und das ist aber im Marketing ein Problem. Also und, Und ich finde, aber das ist doch, also das wünsche ich allen Leuten so sehr, was zu finden. Und ich würde auch sagen, wahrscheinlich findet es keiner unter 25. Ich hatte irgendwie da, jetzt will ich nicht schon wieder sagen Glück, aber das war eher vielleicht Zufall. Ich habe Werbekaufmann gelernt. Und das hat mir mein Feuer völlig entfacht. So.
Ja.
Und das war ein Riesenglück. Weil wenn ich das nicht gefunden hätte, dann wäre ich, glaube ich, heute noch suchend.
Ja, kann ich sehr doll nachvollziehen. Mhm. So, wenn dann auf einmal bei einer Sache dran steht und sagt, ja, das war es ja schon immer. So, und das dann auch gar nicht mehr in Frage stellt.
So mit Blick auf die Uhr, wie lange sich die Leute uns beide auch reinziehen, gell? Aber also was mich wirklich noch interessieren würde, jetzt ist ja da jetzt all in, Veranstaltungstechnik, Ausbildung, muss man auch sagen, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Bude an, wo man es macht. Hm. Aber ich sage immer, ist so schon auch, die ich jetzt kenne, eine Generalistenausbildung. Und am Schluss muss man sich halt mal überlegen, in welche Richtung man gehen will.
Ja,
schon hier oben im Studio hängt lauter Trass, also Traversen. Ja. Das kann ein Ding sein. Ich kann in der Olympiahalle da Industriekletterer machen, kann da was hinhängen. Ich kann Ton machen, ich kann Licht machen, ich kann Dispo machen, ich kann alles machen. Und so ein bisschen wie auch bei uns in der Branche, man muss sich ja dann überlegen, wo es hingeht. Jetzt schlägst du diesen Weg ein und sagst, Tontechnik ist, das ist mein Ding. Da habe ich meine Passion dafür. Es geht auch steil bergauf mit, vor allem mit Roy Bianco in dem Ding. Und jetzt kommt Corona um die Ecke.
Genau.
Das war ja, also in der ganzen Branche, zwar mit 300 gegen die Wand.
Ja.
Crazy.
Ja. Die Band, wir waren, also, das kann ich ganz persönlich eigentlich auch sagen. Die Band, also wir hatten Tourproben. Und es war das Wochenende, also wir haben 3 Tage lang geprobt. In diesem relativ kleinen Raum, gerade so alles reingepasst. Und wir haben geprobt und gemacht und getan und wirklich 14-Stunden-Tage und alles runtergerockt. So, die Band bringt ihr erstes Album raus, mega geil und alles
super boah, hyped,
richtig, alle super hyped und alle auch super aufgeregt und richtig geil, geil, geil. Und am Sonntag wird gesagt, also die Tour gibt's nicht. Ab Donnerstag hat alles zu. Und dann stehst du da und dann waren alle so, Alter, was ist denn jetzt los? Und muss aber auch sagen, viele haben das kommen sehen, viele haben sich damit vorher auseinandergesetzt. Ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Es war wirklich so, ich check gar nicht, was los ist, Leute. Mhm. Was ist denn jetzt gerade für ein...
Was ist das für ein Film?
Was passiert jetzt hier gerade so? Ich check's nicht. Und dann, genau richtig, dann... Da ist man halt in der Thematik, okay, alles klar, man darf gar nichts mehr machen, okay, oh, das klingt alles auch saugefährlich und so. Und dann, was ich sehr gut fand, ist, dass die Jungs ein Release-Konzert gemacht haben in der Musikkantine. Also man hat die Musikkantine dann gemietet und halt mit crazy Aufwand, Distanz, alle haben Mundschutz auf und so weiter und so fort. Einen Tag nach diesem Lockdown-Thema dieses Release-Konzert gemacht und das dann live gestreamt. Und das war ein ganz großes Thema dann auf einmal. So. Und da kam auch relativ schnell dann eben diese Idee zu Dolce Vita TV. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast.
Ja, klingt schon geil.
Ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt noch Leute kennen, so, aber das wurde dann ganz schnell, war dann so, ey, irgendwas muss gemacht werden. Ich habe ein Tonstudio. Ich habe ein bisschen Video-Equipment, ganz wenig. Und habe dann mit Dominik Liebherr, liebe Grüße, wenn das mal hören sollte, haben wir ganz wilde Konstrukte gebaut, weil wir natürlich kein Bildmischer hatten, so gar keine Erfahrung in die Richtung. Einfach das Zeug irgendwie zusammengesteckt und dann YouTube-Livestreams gemacht, einmal in der Woche.
Aber weißt du, der Gag ist so, das ist jetzt 6 Jahre her, gell? Ich habe die Geschichte letztens auch erzählt, weil wir haben PCI Alpen Cup, das PCI-Vertriebstagung war immer ein Live-Event und wir haben das zur gleichen Zeit auch aus dem Boden gestartet. Ja. Und das klingt alles jetzt immer so quatschig, weil jetzt ist es ganz einfach. Also wir sind gerade live, jetzt ist ganz einfach. Aber es war nicht einfach.
Nein.
Es war das, was gab, war alles ausverkauft. Man hatte hier nie im Leben zu irgendeinem Black Magic Atem, was weiß ich, was Gedanken gemacht, weil es gab es ja gar nicht. Was es gab, war YouTube, das muss man sagen, die hatten eigentlich schon immer, die haben schon immer mit dem Kabel gewedelt, man hätte schon mal machen können.
Ja, ja, voll.
Aber es war nicht so, bei mir, es war ganz lustig, also wir haben quasi dieser PCI-Vertriebstagung, die treffen sich normal in Sonthofen, Hüttenatmosphäre.
Ja, ja, ja.
Und dann haben die gesagt, ja, was können wir da machen? Dann habe ich so gesagt, ja, da machen wir ein Livestreaming-Event draus, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Das
ist alles vorproduziert zwar, aber ich habe drauf bestanden, ich will es selber drücken. Ich will die Clips selber ausballern. Hat einfach Bock auf den Thrill. Dann hat das Team mir auch gesagt, ja, dann machst du es aber auch du, weil wir machen es nicht.
Und
2 Tage bevor das Event war, habe ich Corona gekriegt.
Nein!
Und jetzt kommt mein FOH-Moment. Ich war zu Hause bei mir in der Wohnung, zum Glück sehr gut angebunden, also im gleichen Glasfasernetz wie die Agentur damals.
Ah ja, okay.
Hab mir bei Computerrent in München ähnliche Dry-Hire-Bude, wo man Computer mieten kann, ein paar MacBooks dazu gemietet, weil ich so Schiss hatte, dass mir das Ding abräumt.
Ja.
Und war dann in diesem Zimmer gesessen,
voll
Corona, also voll Symptome.
Oh.
Und hab dieses Ding gedrückt.
Oh Gott.
Und es ging, glaube ich, wir haben so ein Recap-Video. Ich glaube, es ging 7,5 Stunden. Und nach einer Stunde merke ich, ich kann nicht mehr aufs Klo gehen. Ich muss jeden Clip drücken.
Stimmt, richtig. Genau.
Aufs Klo geht auf dem iPad mitgesteuert und so, ey, ich sag's dir. Also genau der FOH-Moment. So, ne? Und das muss man immer dazu sagen, weil man denkt immer 2020, das war doch erst, was stellt ihr euch so an mit eurem scheiß Streaming? Es war doch ganz einfach. Nein, es wusste keiner, wie das geht.
Ja,
es ist ja allein schon los, wie viel Kilobit muss ich da rausballern, dass das bei YouTube sauber läuft, dass der Ton nicht unsynchron wird, was weiß ich was. Ne?
Genau.
Aber weißt du, was ich dir sag? Ich fand das auch geil, weil 2020 gab es in meinem Beruf nicht mehr so einen wirklichen Thrill und auch keinen so ein, das kam mir so ein bisschen vor wie Jugend forscht. Konnte mal wieder was ausprobieren.
Ja.
Und das habe ich dadurch vielleicht so ein bisschen für mich gelernt, dass eine große Freude in der darin liegt, wenn es nicht perfekt sein muss. Weil es ja gar nicht geht, perfekt. Es gibt immer, ich frage mich ganz oft, wenn ich Dinge mache, wie wäre es denn richtig? Und es gab es ja da nicht.
Das ist richtig.
Raus.
Ja, genau, richtig.
Und irgendwann hat sich das, finde ich auch, also, ob sie auch so ging, aber für mich hat sich das irgendwann angefühlt, wie würde man Fernsehen machen.
Ja, ja, das war's ja. So, also das war ja auch richtig. Da war ich dann wieder ganz schnell drin und war so, alles klar, irgendwie bin ich so eine Art Sendeleitung und Regisseur irgendwie in einem. So, und das hat mega Bock gemacht. Ja, das war schon geil. Das war sau cool.
Ey, aber jetzt finde ich was so ganz interessant. Als du dich hier auf den Stuhl gesetzt hast, hast du gesagt, wir streamen das live. Ist live noch ein Ding?
Ja, genau. Das habe ich gesagt.
Und jetzt ist doch ganz interessant.
Ja.
Warum machst du das nicht mehr?
Das
ist ja doch geil. Man kann das doch machen. Das ist doch geil.
Ja.
Wir machen das ja jetzt auch. Also das ist schon auch interessant.
Ja,
ich habe vorher schon mal erwähnt, lineares Fernsehen ist durch, komplett. Also ich habe da auch tatsächlich ein paar Kontakte jetzt gerade zu großen deutschen Produktionen, die öffentlich-rechtlich, aber auch für Netflix und so weiter arbeiten, vorbei. Also die haben alle ein Riesenproblem. Und mein Wild Guess ist ja tatsächlich, dass wahrscheinlich ist es auch in den Pro7 Sat.1 dieser Welt so, dass die sich überlegen, ob die halt tatsächlich einfach als Broadcaster YouTube nehmen. Weil das ist ja auch immer was die Leute vor der Glotze oft nicht verstehen. So ein Fernsehsender ist nicht so aufregend, wie man denkt. Das ist eine Distribution. Die kaufen Material.
Die kaufen,
Gefühlt weiß ich gar nicht, ob nicht alle, aber die meisten haben kein Studio mehr. TAF produziert halt irgendeine Butze für die und liefert das dann halt an und die verkaufen Werbung dafür und das ist das Ding. Das ist eigentlich nur so eine Börse, ne?
Ja, genau.
Und deswegen finde ich das auch so interessant mit diesen Podcasts auch, weil man kann heute schon Fernsehen machen.
Theoretisch, ja. Muss sagen, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. So, mich würde es, glaube ich, eine Zeit lang reizen. Ich glaube, ich würde es eine Zeit lang machen. Aber ich glaube, da bin ich dann relativ schnell wieder bei meinem eigentlichen Thema und es ist und bleibt einfach Musik. So, ja, also wenn ich da jetzt so fix drüber nachdenke, das geht, ja, so, da bin ich relativ schnell wieder dort, weil, also ich verstehe das, dass man irgendwie praktisch so eine Art Unterhaltungsprogramm irgendwie liefert, sehe aber auch, und das ist tatsächlich auch so eine Thematik aus genau dieser Zeit gewesen, es ist super aufwendig, sowas zu machen auch, vor allem, wenn man alles selber macht, so, sei es selber Beiträge schneiden, sich Sachen auch überlegen. Gut, da war ich zum Glück jetzt nicht so wirklich drin, aber so Beiträge schneiden, Einspieler und so weiter, es geht ja gar nicht mal um diese Sendezeit, die dann ja eigentlich passiert, sondern es ist ja eigentlich, die Vorbereitungszeit ist ja eigentlich viel größer.
Ja, ja.
So, und die Sendezeit selber, lass 45 Minuten sein, das geht ja ratzfatz rum.
Aber das finde ich spannend, deswegen, weil, also das habe ich ja gar nicht. Also ich habe ja auch, ich habe viel live gestreamt auch tatsächlich vor 2 Jahren an Weihnachten. Wir spenden immer an die Elterninitiative krebskranker Kinder und
sehr gut.
Ja, das machen wir schon immer. Ja. Und ich habe da so ein bisschen auch eine Wette gegen Fantasy am Laufen gehabt, weil ich stinksauer war, dass die das so verkommen lassen, dieses Hits for Kids. Die haben es immer den Kids gewidmet und so. Und ich mache das auf TikTok und dann schauen wir mal, was wir zusammen
kriegen. Ja, ja.
Und dann haben wir auf TikTok eingesammelt in 4 Livestreams 7.000 Euro.
Das ist cool.
Und ich habe die dann nochmal aufgedoppelt.
Nice.
So, und das ist doch irre. Also, und da war nix. Ich bin live gegangen und ich wusste doch gar nicht, was ich mache. Hast du gesagt, ey, ich sag euch, was ich machen kann. Ich kann eure Webseite roasten, ich kann euer Marketing roasten, ich kann eure Beratung geben, ist mir alles klar. Hier ist ein PayPal-Ding, ballert dahin, was ihr wollt, was ihr könnt.
Ja.
Und das finde ich so das Interessante jetzt auch an unserem Gespräch heute oder an dieser Podcast-Geschichte allgemein. Wir zwei sitzen jetzt hier und nehmen uns gerade schon 1:40 Zeit. Mhm. Und jetzt entsteht aber was, was nicht da wäre, wenn wir beide hier nicht sitzen würden.
Stimmt.
Und das finde ich abartig. Das ist ein Wert, den kann ich auch nicht beschreiben, weil die Leute mich immer fragen, warum machst du das? Verdienst du da Geld damit? Sag ich, ne. Aber warum machst du das dann? Sag ich, ich kann ja nicht sagen, warum ich das mache, aber das hat einen Zweck. Also es ist ja jetzt irgendwas passiert und das Schöne ist auch in dem Podcast, es gibt keine einzige Folge, wo nicht jemand meine Mail schreibt und sagt das und das. Und das sind so Sätze, wo du dir so denkst, das kann doch nicht sein. So ganz einfache, es waren ganz wertvolle Sachen für dich auch in unserem Gespräch drin. Aber das sind dann so ganz einfache Sachen und dann schreiben die teilweise, das hat mein ganzes Business verändert, das hat mein ganzes Leben verändert. Der Satz hat mich zum Nachdenken gebracht. Und das ist doch jetzt interessant, weil wenn wir das nicht machen würden, dann wäre das ja nicht da.
Da würde ich tatsächlich, also ja, das ist halt deine Erfahrung. So, da bin ich gespannt, was da passiert. So, muss aber im selben Moment auch sagen, ich bin eigentlich ja nie der Protagonist, sondern eben immer dahinter. Mhm. So.
Naja.
Und ich finde es eine super Experience, so keine Frage. Und sonst wäre ich ja auch nicht hier. Auch wenn Betty sehr viel Zeit damit...
Auch wenn du es dir lange überlegt hast.
Ich habe es mir wirklich sehr lange überlegt, ja, tatsächlich.
Ja, und wie ist es jetzt? Wie war es jetzt?
Voll gut. Also, es war eine gute Unterhaltung. Ich hab nicht zu viel irgendwie gespoilert in Richtung Roy Bianco. Ich hoffe, dass...
Du hast gar nichts gespoilert? Ich bin aber auch keiner, der es drauf anlegt, muss ich auch sagen. Ja. Weil ich finde, jeder darf anbieten, was er anbietet, oder?
Ja, voll richtig. Aber ich bin auch manchmal so ein bisschen Plappermaul. Das will ich eigentlich nie sein. Genau. So, aber ich fand die Unterhaltung fand ich super. So, es hat super viel Spaß gemacht.
Ja, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht.
Find's nicht gut.
Ich finde es auch so wichtig zu zeigen, auch in so einem, also der Job war ja wirklich so Musik, Tontechnik mit Corona, das war aussichtslos.
Ja,
also Kaiser Schautechnik hat frisch gekauft in Lehausen, da war wahrscheinlich die erste Rate noch nicht bezahlt, weiß ich nicht.
Ja.
Und dann kam Corona und das finde ich immer wichtig, sichtbar zu machen, weil es gibt ja immer im Leben so Momente, egal ob das privat ist oder im Unternehmertum, die scheinen aussichtslos.
Ja.
Wenn du heute, habe jetzt keinen heutigen Stand, aber von vor ein paar Monate zu Kaiser Showtechnik reinlaufst, da gibt's Wochen, da könntest du nicht mal eine Steckdosenleiste mieten. So leer ist das Lager, weil die so gebucht sind.
Ja.
Und das finde ich, das ist so ein Learning, was man aus so einem Gespräch auch lernen kann. Kann komplett aussichtslos wirken, aber manchmal muss man auch aussitzen. Geduld, Weisheit.
Und, oder so wie du es schon gesagt hast, einfach mal machen.
Was anderes machen, ja.
Einfach mal machen. Mhm. So, ja. Ja, ja. Ja, doch. Finde ich, das finde ich einen richtig guten Wrap-up, tatsächlich.
Das ist der Wrap-up.
So, das war's. Richtig geil. So, einfach mal machen. Nice. Ja, okay. Ja. Genau. Ja, super.
Danke, dass du dich dazu entschieden hast, zu kommen.
Hey, danke, dass ich hier sein durfte.
Ich wünsche dir jetzt 2 Jahre, ist ja mal fix, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß auf der Bühne.
Oh, das wird,
du kriegst die ganze Energy. Cool.
Das wird,
Energy geht ja nach vorne, weißt du, die kommt ja nicht nach hinten ans FOH, die geht ja nach vorne.
Ich habe auch richtig Bock, sag ich dir, wie es ist.
Mit was für einem Touring fahrt ihr?
Wie meinst du das?
Bus?
Also, mit was für einem Bus, weiß ich tatsächlich gar nicht.
Keine Ahnung. Wir haben uns vor 3 Jahren... Oder vor 2 Jahren, bei uns gibt es immer ganz abgefahrene Weihnachtsfeiern.
Ja.
Und keiner darf was wissen.
Ja.
Es gibt nur die Info, Reisepass oder Personalausweis und wie viel Unterhosen.
Ja.
Das war's. Das ist übrigens was, was ich hassen würde. Also ich würde da niemals mitfahren.
Ja.
Ich bin auch schwer begeistert, dass die das machen.
Ja.
Und dann sind wir mit dem Beat the Street. Kam Beat the
Street. Geil. Gute Wahl. Ist natürlich
mega.
Premium.
Ja.
Premium-DienstleisterInnen auf jeden Fall.
Und sind dann eingestiegen, da wusste auch keiner was. Und früh um 6 hat man die Vorhänge aufgezogen und da waren wir auf dem Prater gestanden in Wien.
Geil. Yes.
Ja. Das würde schon empfehlenswert.
Ja, auf jeden Fall. Kann. Wenn man es sich raussuchen kann und sich es leisten kann, dann
Beat the Street.
Ja, ja, voll. Ja, bin mal gespannt.
Genieß es.
Hey, danke.
Alles Gute.
Dir auch.
Los.